Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und das bedeutet, bald sind wir wieder in den Handballhallen des Landes unterwegs. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe von Kreisab nach der Sommerpause. Und eigentlich ist das ja ganz anders. Eigentlich sprechen wir dann hier mit 18 Gästen über 18 Vereine. Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, das hatte ich ja schon in Ausgabe 419 angedeutet. Zeitlich ist das alles nicht mehr zu stemmen und deswegen habe ich mir überlegt, es in der kommenden Spielzeit ein bisschen anders zu gestalten. Ich spreche natürlich nach wie vor mit absoluten Experten, das ist ja gar keine Frage, mit Gästen, die absolut im Thema sind, die sich auskennen in der Handballwelt, aber ich muss es ein bisschen umgestalten. Deswegen gibt es diesmal eine Saisonvorschau mit einem einzigen Gast und der Vorteil ist, dass er der Chefredakteur der Handballwoche ist, die gerade ihr Sonderheft zur neuen Saison rausgebracht haben. Neue Folge ist ja auch irgendwie richtig, aber er hat dadurch den Überblick über 18 Mannschaften in der ersten Liga und heißt Olaf Bruchmann. Erstmal moin moin nach Hamburg. Hallo Olaf.
Moin, hallo Sascha. Schön, dass es auch zur neuen Saison wieder klappt. Ich freue mich.
Ich freue mich auch und ich möchte direkt dazu erwähnen, dass ich mich sehr gefreut habe über zahlreiche Rückmeldungen, die ich bekommen habe, weil ich ja überlegt habe, das Format auch einzustellen. Und das ist natürlich eine Sache, die mir äußerst schwer fällt, das könnt ihr euch vorstellen, aber ich möchte dann in Zukunft wahrscheinlich auch immer pro Woche nur einen Gast einladen und dann mit ihm über sportliche Aktualität, vielleicht aber auch über allgemeine Themen sprechen und das Interview der Woche fällt dann sozusagen weg, aber es wird zwischendurch natürlich auch Interviews geben. Das kommt immer ein bisschen auf meine zeitliche Situation an und wie ich in andere Projekte eingespannt bin. Und ich kann euch versprechen, es wird auch ein tolles neues Projekt zum Handball geben, das euch hoffentlich, ich bin relativ optimistisch, auch begeistern wird. Das ist ja gar keine Frage. Wie gehen wir heute vor in dieser Sendung? Wir sprechen zunächst über die Mannschaften im unteren Mittelfeld, die gegen den Abstieg kämpfen, über die Aufsteiger zum Beispiel. Und dann gehen wir höher ins Mittelfeld der Tabelle, um am Ende über die Spitzenclubs zu sprechen. Jeweils gut eine halbe Stunde in drei Segmenten und ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Olaf war so freundlich, mir einen Digitalzugang zur Handballwoche zur Verfügung zu stellen. Ich habe das jetzt hier auf meinem Tablet alles im Blick. Olaf hat seine Printausgabe neben sich liegen und bevor wir aber durchstarten, würde ich gerne von dir wissen, was macht denn jemand, der ja trotzdem jede Woche eine Handballzeitschrift rausbringen muss, den ganzen Sommer über. Themen gab es ja genug, also wir können uns nicht beschweren.
Nein, wir können uns nicht beschweren. Es gab eine Menge Themen, natürlich viele Wechselbörsen, viele Dinge, die einfach liegen geblieben sind, ein paar Hintergrundgeschichten und Personalgeschichten, zu denen man so in der laufenden Saison nicht kommt. Aber, und das sage ich auch mit großem Respekt vor den Jungs, die das ganze Jahr über im Handball aktiv sind, ich meine damit die Spieler, wir haben auch ein bisschen die Sommerpause genossen. Denn letztes Jahr durch Olympia gab es keine Sommerpause, da haben wir alle durchgearbeitet, die Spieler, aber auch wir Journalisten. Ich erinnere mich auch letztes Jahr an unsere täglichen Aufzeichnungen. Und so war es mal ganz schön, in diesem Sommer auch ein bisschen durchzuschnaufen. Und jetzt haben wir die letzten 2-3 Wochen dazu genutzt, dieses Sonderheft, das du gerade erwähnt hast, aufzulegen, zu veröffentlichen am letzten Dienstag. Und jetzt freuen wir uns alle tierisch auf die neue Saison.
Dazu sei erwähnt, wir sprechen jetzt am Donnerstagmittag miteinander. Die Sendung erscheint ganz klassisch am Montag. Und trotzdem gibt es natürlich noch wichtige Spiele zwischen diesem Donnerstag und dem Montag. Das ist der Supercup zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel. Aber es gibt ja sowieso immer Diskussionen, wie ernst nehmen die Mannschaften das Spiel wirklich? Was bedeuten auch Testspielergebnisse? Da gehen wir gar nicht drauf ein in unserer Sendung heute, sondern wir beschäftigen uns mit den unterschiedlichen Kadern, mit den Perspektiven der Vereine und wir starten mit GWD Minden. GWD Minden ist ein absoluter Traditionsverein, aber wir müssen ja nur mal einen Blick werfen auf die Tabelle der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Und da sehen wir GWD als Zweiter hinter dem Bergischen HC ins Ziel gekommen mit 47-21 Punkten. Hüttenberg dahinter mit 23 Minuszählern und Balingen mit einem mehr, also 24. Und es hat sich ja auch erst am letzten Spieltag entschieden. Und GWD war vor dem Saisonstart kein Favorit auf den Aufstieg. Wie ist diese Mannschaft dann einzuordnen? Ist das ein klassischer direkter Absteiger?
Oh, das ist natürlich schon mal eine provokante Frage gleich zu Anfang. Ich glaube, dass es Aufsteiger grundsätzlich schwer haben, auch wenn das 5 Euro fürs Rasenschwein sind. Aber GWD wird es sehr schwer haben. Und alle Interviews, alle Gespräche, die wir geführt haben im Vorfeld bei der Produktion des Sonderheftes der Handballwoche, haben alle Protagonisten gesagt, es geht nur um den Klassenerhalt. Und ich glaube, die ganze Mannschaft, das ganze Umfeld, Trainer, Geschäftsführer, alle wissen, dass es schon ein großes Handballwunder bedarf, damit diese Mannschaft in der Liga bleibt.
Dazu kommt, dass sie ja auch einige Monate weiterhin nicht in der Kamperhalle spielen müssen. Ich glaube, dass das ein immenser Nachteil ist, wenn du dann selber auch nicht in deiner eigenen Halle spielst. Also ich mag mir das gar nicht ausmalen. Gleich beim Bergischen HC können wir über diese Thematik ja auch nochmal sprechen, weil die verschiedene Heimspielstätten haben. Aber bei GWD ist das ein großes Problem. Du spielst auch noch in der Halle des Erzrivalen des TuS in Lübeck. Also das ist ja völlig kurios.
In der Tat kurios. Man könnte jetzt sagen, die haben sich ja schon dran gewöhnt, denn die machen das ja schon einige Monate. Die Kamperhalle wird wirklich kernsaniert, grundrenoviert und es dauert unfassbar lange, bis da wieder gespielt wird. Die Prognosen im Moment sind Ende des Jahres 2025. Dann haben wir eine Pause zur Europameisterschaft und vielleicht geht es dann im Februar 26 in der eigenen Halle endlich wieder los und dann wäre so etwas wie Heimspielatmosphäre. Es ist natürlich auch eine ganze Menge zu erwarten von den Fans, dass sie jedes Mal mitreisen, auch wenn das nicht weit ist nach Lübecke. Aber es ist natürlich leichter, einfach in Minden in die Halle zu gehen, als dann immer nach Lübecke zu fahren. Insofern hast du recht, das ist auf jeden Fall noch ein Nachteil für diesen Aufsteiger.
Ist es vielleicht aber auch ein Vorteil, dass sie wissen, sie sind der komplette Underdog?
Interessante These, ne? Das hatten wir ja letztes Jahr mit Potsdam so ähnlich. Ich kann mich aber daran erinnern, dass Potsdam, glaube ich, 25 Spieltage gebraucht hat, um endlich mal zu punkten. Ich hoffe nicht, dass GWD Minden das gleiche Schicksal ereilt und dass sie so lange mit 0 Punkten ganz am Tabellenende stehen. Ja, es ist so ein bisschen so, dass man natürlich nichts zu verlieren hat und deswegen irgendwie nur gewinnen kann. Aber ich glaube, das wird so ähnlich laufen wie bei Potsdam. Ich denke, dass sie sehr, sehr große Schwierigkeiten haben werden, auch mit Blick auf den Kader. Auch wenn ich sehe, dass der Star-Kreisläufer, der Neuzugang Daniel Astrup-Petersen, lange verletzt ist. Das tut diesem Verein und dieser Mannschaft schon sehr weh.
Sie haben generell sehr wenige Spieler, die neu mit dabei sind. Der prominenteste Name, den die meisten kennen werden, ist Tibor Ivanisevic, der Torhüter, der von frisch auf Göppingen gekommen ist und der ja auch schon vorher Bundesliga-Erfahrung bei der HSG Wetzlar gesammelt hat. Das ist ein erfahrener Akteur. Ich glaube, das ist tatsächlich die stärkste Position von GWD. Zusammen mit Malte Semisch bildet er das Duo zwischen den Pfosten. Das ist schon gut.
Das ist schon gut, aber ein Torhüter ist ja leider auch nur so gut wie die Abwehr davor. Und da muss man eben sehen, wie erstligatauglich diese Defensive ist. Wenn wir uns die Tabelle, die Abschlusstabelle der zweiten Liga angucken, dann hat diese Mannschaft auch 1001 Tor kassiert. Das ist eine ganze Menge. Und von allen Top-Clubs, die da oben drin standen am Ende der Zweitligasaison, waren es die meisten Gegentreffer.
Ja, es gab überhaupt nicht so viele Vereine in der zweiten Liga, die mehr als 1000 Tore kassiert haben. Das kann auf jeden Fall zum Problem werden. Gut, dass sie halt dann noch einen sehr guten zweiten Torhüter verpflichtet haben. Ein Akteur, den ich besonders beobachten werde, ist Alexander Weck. Den kenne ich aus seiner Zeit beim Bergischen HC und auch beim VfL Gummersbach ganz gut. Damals habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wenn der gesund bleibt, ist das jemand, der mal in der Nationalmannschaft landen kann. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er ist dann irgendwann nach Hagen gegangen und dann eben beim Verein aus Minden gelandet. Aber ein Akteur, der sicherlich eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Ein Shooter, aber auch mit einem guten Auge ausgestattet. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Olaf, da sind wenige Namen, die herausstechen, wo ich jetzt sage, boah, das ist aber ein genialer Spieler, der kann die in der ersten Liga halten. Das haben die nicht, diesen Akteur.
Nein, das haben sie nicht und das hatten sie ja früher. Wenn wir da an Dalibor Doda denken oder Christopher Rambo im rechten Rückraum, dann waren das schon ein paar größere Namen. Und jetzt ist es eben Alexander Weck, auf dem da die Hoffnungen ruhen. Der hat 179 Tore geworfen in der Zweitligasaison in 31 Spielen. Das ist richtig gut, aber wir wissen natürlich auch, dass in der ersten Liga ein bisschen anders verteidigt wird. Noch körperlicher, noch taktischer. Man wird sehen, ob Alexander Weck sich da so durchsetzen kann.
Wir schauen mal auf die erste Sieben. Das ist ja auch immer ein netter Service bei euch im Sonderheft mit Malte Semisch im Tor. Der Rückraum wird gebildet von Morten Hempel, Alexander Weck und Malte Donker. Die Außen sind Florian Kranzmann und Max Starr und am Kreis Tom Bergner. Also eine relativ deutsche Mannschaft auch mit wenigen ausländischen Spielern. Und neben Ivanisevic neu ist eben Morten Hempel Jensen aus Dänemark gekommen von Skanderborg. Und wir haben noch einen Akteur, der aus Österreich kommt, aber litauischer Nationalspieler ist, der heißt Karolis Antanavicius, muss man sich auch erstmal merken. Dann gibt es noch einen Akteur, der aus der zweiten Liga gekommen ist, vom ASV Arm Westfalen, das ist Jakob Sterba, der ist Tscheche. Und dann haben wir noch mit Daniel Austrup-Pedersen einen Akteur, den du eben ja schon genannt hast. Dein Tipp für GWD Minden für die neue Saison, wo landet der Aufsteiger?
Jetzt mache ich mich unbeliebt in Ostwestfalen. Ne? Ich sage leider, es geht wieder zurück in die zweite Liga. Nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Genießt jeden Moment. Genießt es in Flensburg, in Magdeburg oder eben auch in Stuttgart überall aufzulaufen. Saugt alles auf. Es wird diese Mannschaft, die aus vielen jungen Spielern besteht, es wird sie sehr voranbringen. Aber leider glaube ich, dass es gleich wieder nach unten geht.
Damit kommen wir zum nächsten Aufsteiger. Ich glaube das übrigens auch. Ich tippe, dass GWD tatsächlich 18. wird am Ende. Ich bin da mal noch ein bisschen konkreter als du. Und jetzt sprechen wir über den Bergischen HC. Da brauche ich eigentlich nicht in euer Sonderheft schauen. Da bin ich relativ im Bilde. Aber Fakt ist natürlich auch, dass diese Mannschaft im Gegensatz zu GWD Minden die zweite Liga absolut dominiert hat. Es gab ein paar Spiele, nicht sonderlich viele. Da lief es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dann mit Beginn der Spiele nach der Weltmeisterschaft, das war einfach phänomenal. Sie haben alle gewonnen in diesem Kalenderjahr. Das ist perfekt gespielt gewesen. 58 zu 10 Punkte, absolut dominant. Sie hatten die beste Offensive der zweiten Liga. Sie hatten die beste Defensive der zweiten Liga. Sie hatten mit Eloy Morante Maldonado den besten Spieler der zweiten Liga und den Torschützenkönig auch noch. Und trotzdem bin ich natürlich skeptisch, weil der Kader nicht so ganz ausgewogen besetzt ist. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn dann einer der Schlüsselspieler ganz kurzfristig in der Vorbereitung sagt, ich würde übrigens gerne den Verein wechseln. Das ist Djibril Mbenge und der geht zurück in seine schwäbische Heimat, spielt jetzt in Bietigheim in der zweiten Liga. Kann man aus persönlichen Gründen sicherlich nachvollziehen. Für den Verein in der Planung ist das natürlich aber eine absolute Katastrophe.
Ja, eine Katastrophe sind natürlich viele andere Dinge, wenn ich aufs Weltgeschehen gucke. Das ist immer so hochgegriffen. Aber ich weiß schon, was du meinst und da gebe ich dir recht. Denn Trainer, Umfeld, Geschäftsführer, alle planen ja auch mit Mbenge. Das hat wirklich sehr überrascht und wirft diese Mannschaft auch in den Planungen, gerade im rechten Rückraum, deutlich zurück. Das sehe ich auch so.
Und das ist dann am Ende ein Problem. Du hast ja auch diese Wechselposse um Max Benecke mitbekommen. Der ist jetzt eben nicht beim Bergischen HC gelandet. Das wäre ein Spieler gewesen, der denen extrem gut zu Gesicht gestanden hätte. Jemand, der aus dem Rückraum einfache Tore erzielen kann. Das ist etwas, was meines Erachtens oft Aufsteigern fehlt. Die sind vielleicht spielerisch gar nicht so schlecht und die können guten technischen Handball spielen. Das ist alles in Ordnung. Teilweise ist das Tempo auch relativ gut. Aber da fehlt es ihnen oft. Ich kann mich erinnern, als im Vorjahr Bietigheim dann Julius Kühn verpflichtet hat, eben für diese leichten Tore, das hat nicht gut funktioniert. Das wäre mit Max Benecke, glaube ich, eine super Alternative gewesen. Welche Akteure stechen denn für dich da heraus? Also Namen, die wir kennen, sind natürlich zum Beispiel Christopher Rudek, der jetzt schon seit 2015 für den Bergischen HC spielt, also seit 12 Jahren, der ist ja da ganz klar etabliert, oder Thomas Babak, der Spielmacher auf Rückraum Mitte. Also da haben sie schon ein paar ganz gute Namen und Eloy Morante Maldonado habe ich ja gerade auch genannt. Das sind schon Bundesliga-erprobte Akteure. Das ist, glaube ich, der Vorteil gegenüber GWD Minden.
Ja, das sehe ich auch so. Und wenn wir uns jetzt im Detail den Kader angucken, dann finde ich, dass Tomáš Babak in der Rückraummitte ein sehr guter Spielmacher ist, der Tscheche. Ich erwarte auch von Nico Schöttle, der aus Stuttgart gekommen ist, dass er zündet. Ein 2-Meter-Mann für den linken Rückraum. Das wird sehr spannend sein, wie er sich da durchsetzt. Sören Steinhaus wird immer wieder genannt. Das ist ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler war, der ja an Bayer Dormagen ausgeliehen war und jetzt mit dem Bergischen HC in der ersten Liga wirklich Fuß fassen soll. Yannick Fratz auf rechts außen ist sicherlich ein erfahrener Mann. Aaron Sesing, der zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehört, am Kreis. Also da sind schon ein paar sehr gute Namen. Und im Vergleich zu GWD Minden finde ich, dass sie auch insgesamt deutlich besser besetzt sind. Wenn wir über den Kader reden, müssen wir natürlich auch über die Trainerposition reden. Der Bergische HC ist die einzige Mannschaft, die sich ein gleichberechtigtes Cheftrainer-Duo leistet. Das ist ja irgendwie auch ganz amüsant und ein besonderes Merkmal. Arno Gunnarsson aus Island und Markus Pütz sind dort gleichberechtigt. Das gibt es sonst bei keinem der anderen 17 Clubs so. Und irgendwie finde ich das auch ganz charmant.
Ich finde, dass das auch helfen kann, weil in der Regel unterscheiden sich ja zwei Menschen und deswegen haben die vielleicht auch manchmal eine andere Perspektive, sind natürlich beide noch relativ jung. Arno Gunnarsson, ja ehemaliger Spieler des BHC, eine Vereinsikone, und Markus Pütz ist 39, Arno Gunnarsson ist 37, also beide, wie gesagt, noch relativ jung, unter 40 Jahre alt. Hat Vorteile eben in der Kommunikation, glaube ich, auch mit den Spielern. Die sind noch nicht so weit weg da von der aktiven Karriere. Also im Fall von Arno Gunnarsson, bei Markus Pütz ist das was anderes. Aber das finde ich eigentlich nicht schlecht. Trotzdem ist das für die natürlich auch eine Herausforderung. Und ich weiß, dass es zu Beginn der vergangenen Saison dann auch mal Stimmen gab, die gesagt haben, ja, das läuft nicht. Aber sie haben natürlich hinten raus bewiesen mit diesem ganz, ganz langen, erfolgreichen Lauf mit den ganz vielen Siegen am Stück, dass sie auch Ruhe in eine Mannschaft bekommen können, wenn die Herausforderung relativ eindeutig war, beziehungsweise der Anspruch zu sagen, wir wollen hoch in die erste Liga. Wir schauen nochmal, welche Spieler neu mit dabei sind. Das sind nämlich nur zwei. Den einen hast du gerade schon genannt mit Nico Schöttle. Der andere ist Lars Koy, niederländischer Nationalspieler am Kreis. Dort sind sie mit Aaron Sesing sehr, sehr gut aufgestellt. Ich halte auch extrem viel von Sören Steinhaus. Du hast eben von der Laie gesprochen. Das ist ja ein Kooperationspartner gewesen. Bayer Dormagen, wo er in den vergangenen Jahren gespielt hat. Und wenn wir auf die erste Sieben, nur auf die erste Sieben blicken, bin ich der Meinung, dass das eine Mannschaft ist, die in der ersten Liga bestehen kann. Mit Christopher Rudek im Tor, im Rückraum mit Steinhaus, Morante Maldonado und Elias Scholtes, U21-Weltmeister von 2023, mit Noah Bayer und Yannick Fratz auf den Außen und mit Aaron Sesing. Und dann können sie immer noch einen Akteur wie Tomáš Babak von der Bank bringen. Also das ist keine schlechte Truppe.
Nein, auf keinen Fall. Aber das spricht ja auch nur für das Niveau und die Ausgeglichenheit der Liga, wenn wir sagen, dass diese erste Sieben absolut erstligatauglich ist. Wir kommen ja gleich noch dazu, wer denn vielleicht noch gegen den Abstieg oder im Tabellenkeller irgendwie spielt. Also wir sehen, dass das Feld ganz, ganz eng zusammen ist.
Und ich darf an der Stelle nicht vergessen zu erwähnen, dass diese Mannschaft natürlich auch in zwei unterschiedlichen Hallen spielt. Und ich habe ganz oft das Gefühl, wenn sie in Düsseldorf unterwegs sind, dass da keine Heimspielstimmung aufkommt. Und gerade für einen Aufsteiger empfinde ich das als enorm wichtig, dass man diese Atmosphäre hat, dass man zu Hause spielt, dass man sich da wohlfühlt. Und das fehlt in Düsseldorf. Deswegen bin ich auch am Ende sehr gespannt, wie viele Punkte sie da holen werden. Sie spielen ja nicht mehr in der großen Arena, sondern nur noch in der Mitsubishi Elektrikhalle, die deutlich kleiner ist. Das ist aber auch besser so. Und eben dann noch in der Unihalle in Wuppertal. Wir müssen natürlich jetzt noch von dir wissen, wo landet der BHC?
Ach ja, du willst mich auf einer Position festnageln und erreicht die eine Tendenz.
Ja, wir machen das jetzt mal mit der Position. Bei GWD habe ich bei dir auch die 18 notiert. Was muss ich aufschreiben beim BHC?
Dann leider der BHC auf der 17.
Okay, das hätte ich tatsächlich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, der BHC kommt als 16. ins Ziel und schafft es ganz, ganz knapp. Wir gehen weiter zum nächsten Verein, zum TVB Stuttgart, der bis zum Ende zittern musste. Das war eine absolute Hängepartie. Es wurde der Trainer gewechselt und es gibt jetzt nochmal einen neuen Trainer. Und das ist ja die ganz entscheidende Nummer Micha Kaufmann. Der hat in Eisenach herausragende Arbeit geleistet. Dort konnte er aber ohne Druck agieren und er konnte sein Ding machen. Und er ist ja ein Typ, der, glaube ich, wirklich seine Sache machen möchte. Jetzt ist er in Stuttgart, ein Verein, der seit vielen Jahren versucht, Stück für Stück nach oben zu kommen. Aber es gab einen großen Schritt zurück in der vergangenen Saison. Glaubst du generell, dass er in der Lage ist, sein sehr spezielles System, teilweise mit 4 Rückraumspielern, dann diese offensive Deckung, dass er da in der Lage ist, dieses System auf diese Mannschaft draufzustecken? Denn das ist nicht so einfach. Dafür musst du erstmal das Spielermaterial haben.
Ja, da gebe ich dir recht. Das hat mit Eisenach extrem gut gepasst und wie wir alle wissen, war es ja auch sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube aber nicht, dass Micha Kaufmann einfach nur sein System auf den TVB Stuttgart stülpt, sondern dass er sich wieder was Neues ausdenkt. Er sagt immer wieder, er möchte das Unmögliche schaffen und denkt auch, wie man so neudeutsch sagt, out of the box. Er hat immer wieder neue Ideen und ich bin sehr gespannt, was er sich dort einfallen lässt. Mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, Kai Häfner, dem Routinier zum Beispiel, der sagt, es macht unfassbar viel Spaß, gerade unter Kaufmann zu trainieren. Es gibt so viel Input. Es ist nicht nur Training für den Körper in der Vorbereitung, sondern vor allem auch Training für den Kopf. Und da passieren viele interessante Dinge gerade in Stuttgart. Wir haben die große Headline dazu in Aufbruchstimmung. Und ich finde, das fasst es sehr, sehr gut zusammen, weil dieser ganze Verein lechzt, sich endlich zu etablieren und eigentlich sogar so ein bisschen den Anspruch hat, weiter nach oben zu kommen und vielleicht irgendwann mal international zu spielen. Ich glaube, dass Micha Kaufmann jetzt die richtige Wahl ist und eine Basis, ein Fundament setzen kann, damit es in 3, 4, 5 Jahren dort sehr viel besser wird, als es zuletzt war.
Ich finde übrigens, dass sie nur einen Abgang haben, wo sie sich äußerst schwer tun werden, den entsprechend zu ersetzen. Das ist Daniel Fernandes, der spanische Linksaußen, der zum FC Barcelona gegangen ist. Der wird aus meiner Sicht ein absoluter Topspieler in den kommenden Jahren im internationalen Handball auf seiner Position. Den haben sie ersetzt mit Ivan Snyder vom TSV Eisenach, also ein Spieler, der auch das System Kaufmann kennt und der dem Trainer vertraut und natürlich auch umgekehrt. Ich bin großer Fan von Simone Mengon, dem Italiener, der in Eisenach einen ganz erheblichen Anteil am Erfolg hatte. Ich glaube, dass das sehr gut funktionieren wird. Auch in Stuttgart ebenfalls neu mit dabei ist Kaspar Lien aus Norwegen, ein Rechtsaußen, und auch Jakob Nick, also die Rechtsaußenposition, die haben sie doppelt neu besetzt. Daniel Redmann im Tor ist neu mit dabei und Antonio Serradilla, der kommt vom SC Magdeburg, vor allem natürlich für die Defensive, fast 2 Meter groß und hat da ja auch erheblichen Anteil am Erfolg in der Champions League gehabt. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich gucke aber hier nochmal auf diese Liste der Trainer seit 2009. Günther Schweikert, Jürgen Schweikert, Thomas König, Markus Bauer, Jürgen Schweikert, Roy Sanchez, Michael Schweikert, Jürgen Schweikert. Du lachst schon und du merkst, sehr viel Fluktuation, sehr häufig der Name Schweikert. Ist das ein Problem eventuell in Stuttgart?
Ich glaube, es war bisher ein Problem. Ich denke nicht, dass es in Zukunft eins sein wird. Ich weiß aber, worauf du abzielst, und alle Handballfans und nicht nur die in Schwaben oder in Baden-Württemberg wissen ja diese Position und die Familie Schweikert, welchen Einfluss sie hat. Es war, glaube ich, ein Novum, dass Jürgen Schweikert seinen Bruder entlassen musste als Geschäftsführer und dann selber als Trainer dort eingestiegen ist im letzten Jahr. Das war schon irgendwie eine ganz besondere Situation. Ich glaube, dass nun eine gewisse Konstanz einzieht, und wenn Micha Kaufmann sein Konzept, seine Idee von Handball, seine Philosophie auch jetzt durchsetzen kann, dann, ich wiederhole mich, dann haben die auch in den nächsten 2, 3 Jahren da Ruhe.
Und wenn du so optimistisch bist, das hört sich so an für mich zumindest, dann gehe ich mal davon aus, dass du denen auch einen Sprung nach oben in der Tabelle zutraust.
Ja, ich glaube schon, es wird viel auf den Start ankommen, dass sie dort erstmal ein bisschen Sicherheit gewinnen und eben nicht gleich irgendwo unten mit drin stehen und wieder nervös werden. Aber ich glaube, dass es eine Mannschaft sein wird, die im sicheren Mittelfeld einkommt.
Mhm. Du musst natürlich wieder konkret werden.
Ja, da muss ich mich ja konzentrieren. Wenn ich jetzt alle 18 schon sortiere, komme ich nachher vielleicht noch in Schwierigkeiten. Aber ich sage mal, der TVB Stuttgart wird 13.
Ja gut, wir merken schon, dass das nicht ganz so einfach ist. Also für dich Platz 13. Ich glaube, ich schließe mich da mal an und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass die Erwartungen jetzt ein bisschen niedriger sind bei dieser Mannschaft, weil sie eben in der vergangenen Saison so lange um den Klassenerhalt zittern mussten und diese Euphorie zu erhalten, das ist glaube ich auch ganz wichtig direkt zu Beginn. Die erste 7 könnte so aussehen mit Daniel Rebmann im Tor, Lenny Rubin, Simone Mengon und Kai Häfner im Rückraum, das ist schon relativ stark. Dann mit Snyder und Lien aus den Außenpositionen und Gianfranco Prebetic am Kreis. Der nächste Verein musste auch lange zittern, auch bis zum letzten Spieltag. Es ist ein Verein, das stelle ich immer wieder fest, der bei den Handballfans in Deutschland nicht sonderlich beliebt ist. Es ist der HC Erlangen. Und ich bin mir nicht so sicher, wohin es bei denen geht. Sie haben dann hinten raus nochmal einige Spiele gewonnen. Sie haben Teamgeist bewiesen und ich hätte ihnen das so auch nicht mehr zugetraut. Was ist der HC Erlangen eigentlich für ein Club?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie zuletzt ein nicht so gutes Image hatten. Diese Trainerposse, also Martin Schwalb zu holen, dann Johannes Selin rauszusetzen, Johannes Selin wiederzuholen, das hat natürlich nicht gerade für Sympathiewerte in Handball-Deutschland gesorgt. Ich glaube aber, dass es eigentlich ein richtig guter Verein ist mit sehr, sehr guten Voraussetzungen. Und ich hoffe für diesen Verein, dass sie nun auch ja mit Selin wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Denn es ist ja auch, wenn wir uns mal die Landkarte angucken, der einzige Bundesligist im Bundesland Bayern. Die gehören einfach auf die Handball-Landkarte. Und ich fände es schade, wenn dieser Verein irgendwann wieder verschwinden würde.
Ja, es liegt, glaube ich, nicht an den Bedingungen, die sie haben. Es liegt, glaube ich, auch nicht unbedingt an der Mannschaft. Man hört ja dann immer wieder, das Umfeld bzw. die Chefetage nicht sonderlich einfach zu handeln. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt 3 neue Spieler in dieser Mannschaft. Miloš Koš, das ist ein serbischer Spieler, der von RK Zagreb kommt. Der ein oder andere wird seinen Namen schon mal gehört haben. Viggo Kristjansson ist ja so halbwegs neu. Der kam schon in der vergangenen Saison vom SC DHFK Leipzig, in ganz, ganz wichtiger Spieler auch gewesen, hinten raus und natürlich unglaublich torgefährlich, ein wichtiger 7-Meter-Schütze. Und ein weiterer Isländer ist mit dabei, das ist Andri Marunason, der den SC DHFK Leipzig verlassen hat. Und neu mit dabei, habe ich gerade gesagt, sind diese Akteure. Nicht mehr mit dabei sind übrigens 4 andere. Tobias Wagner, der Österreicher, der spielt jetzt in Limoges in Frankreich. Nico Büdel, der sozusagen seine Karriere auf Top-Niveau beendet hat. Nikolai Link hat seine Karriere insgesamt beendet, genau wie Marco Beziak. Fehlt diesem Verein, zumindest was die Spieler angeht, nach außen so ein bisschen die Identität? Kann man das so sagen?
Weil die Frage ist, was die Identität ist. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich so eine Identifikationsfigur, irgendjemand, an dem sie sich aufrichten und der auch nach außen diesen Verein repräsentiert. Für mich war das übrigens immer Christoph Steiner, der Silbermedaillengewinner mit der Nationalmannschaft letztes Jahr bei Olympia. Und dass er kaum noch gespielt hat in der Rückrunde beim HC Erlangen, hat mich sehr überrascht. Er ist auf jeden Fall jemand, den ich sehr, sehr sympathisch finde, den ich immer auf dem Feld mit vollem Einsatz erlebe. Das wäre so jemand, an dem man sich aufrichten kann. Nur wenn man jetzt auf die Aufstellung und auf den Kader sieht, dann hat er natürlich Leute vor sich, die schon verdammt gut sind.
Und dann gibt es auch noch Antonio Metzner, der ja in der Vergangenheit sogar für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Dabei ein Spieler, der auch immer sehr verletzungsanfällig ist. Das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, was diese Mannschaft mir gibt. Also relativ wenig, muss ich sagen, emotional. Auch diese Halle in Nürnberg, die ich persönlich relativ gut kenne, ist keine richtige Handballhalle. Eigentlich ja auch für Konzerte und Eishockey vor allem gebaut damals vor vielen, vielen Jahren. Ist relativ modern, also das ist gar nicht das Thema. Aber ja, also ich tue mich mit diesem Verein wie viele andere relativ schwer. Was sie sehr, sehr gut machen, ist, sie kriegen die Halle tatsächlich immer relativ voll. Sie haben dann eine Black Night, eine Red Night und eine Blue Night, glaube ich, die 3 gibt's, oder auch eine White Night. Also da machen sie immer relativ viel und sie sind in der Lage, die Halle zu füllen, obwohl sie sportlich nicht erfolgreich sind. Also das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Wir schauen mal auf eine mögliche erste 7 mit Dario Quenstedt im Tor, der hinten raus nochmal ein paar wichtige Paraden hatte im Kampf um den Klassenerhalt. Mittelfeld mit Marek Nissen, André Marunasson und Viggo Kristjansson im Rückraum. Die beiden Außen sind Christopher Bissel und Hampus Olsson und am Kreis Maciej Gebala, der ist ja den meisten bekannt, der ist auch sehr aktiv auf Social Media, ein sehr, sehr netter Kerl, ein sehr lustiger Kerl, aber auch natürlich eine absolute Waffe mit seiner Physis, 2 Meter groß, fast 120 Kilo schwer. Und sie haben mit Tim Gömmel auf rechts außen auch einen sehr, sehr talentierten jungen deutschen Spieler. Das wird spannend, genauso spannend wie natürlich von dir jetzt zu erfahren, wo die landen.
Ja, da tue ich mich echt schwer und ich bin damit nicht alleine. Der HCR Langen selber weiß nicht so genau, was sie sagen sollen auf die Frage nach der Zielsetzung. Sie haben uns angegeben, Verbesserung zur Vorsaison. Naja, das ist natürlich nicht so schwer, denn sie waren, das hast du schon eingangs erwähnt, lange im Abstiegskampf und haben ja eben nicht für so positive Schlagzeilen gesorgt. Also eine Verbesserung zur Vorsaison sollte schon drin sein. Ich glaube aber, dass sie wirklich sich erst konsolidieren müssen. Es wird ein bisschen dauern. Ich glaube Platz 14.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. HCR Erlangen, Platz 14. Jetzt muss ich mal ein bisschen rechnen. Ja, das könnte hinkommen. Ich glaube, ich bin da deiner Meinung und setze den HCR Erlangen auch auf Platz 14. Jetzt kommen wir zu einem Verein, der sich aus meiner Sicht extrem strecken muss. Das ist die HSG Wetzlar. Am Ende waren es 2 Zähler Vorsprung auf den Absteiger aus Bietigheim, aber die Saison hätte nicht viel länger gehen dürfen, denn sie haben ein Spiel nach dem anderen verloren. Es war wirklich eine horrende Serie mit einem Remis und ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen rund um dieses Unentschieden. Und sie haben dann ja nochmal den Trainer gewechselt. Momir Ilic ist gekommen für Frank Carstens. Und Momir Ilic war natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler. Sensationell. Aber er hat natürlich noch keine Erfahrung als Trainer in der Bundesliga. Er hat in Westbrem eine absolute Spitzenmannschaft in Europa trainiert, aber auch da die Ziele nicht immer erreicht. Vielleicht sprechen wir mal zunächst über ihn. Ich weiß aus dem Umfeld der HSG Wetzlar, dass die Spieler extrem gerne mit ihm arbeiten, dass sie ihm auch zuhören und ihm folgen und er auch eine gewisse Form von Positivität und Euphorie zur HSG Wetzlar gebracht hat. Ich habe aber das Gefühl, dass die schon verflogen ist, wenn man da die ersten Spiele komplett in den Sand setzt. Und da möchte ich ihn gar nicht wirklich für verantwortlich machen. Da hat einfach sehr, sehr wenig gepasst.
Ja, da hat relativ wenig gepasst, wenn du jetzt die Rückrunde meinst. Da haben sie wirklich eine Negativserie hingelegt, die ja nun fast auch noch im Abstieg mündete oder gipfelte. Ich glaube aber, dass Momir Ilic gerade mit seiner Erfahrung als ehemaliger Weltklasse-Spieler und auch als Trainer, dass er jetzt die Vorbereitung genutzt hat, um diese Mannschaft einzuschwören auf das, was da kommt und was da kommen muss. Die HSG Wetzlar ist auch mittlerweile ein Traditionsverein in der ersten Liga, gehen ihren 28. Saison. Das ist schon auch eine gewisse Verpflichtung, die sie da haben gegenüber den Fans und dem Umfeld. Und ich glaube schon, dass Momir Ilic der richtige Mann sein kann, um diese Mannschaft in die Zukunft zu führen.
Ich habe da so meine Zweifel. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich glaube, dass Momir Ilic definitiv nicht bis zum Ende seines Vertrages Trainer in Wetzlar sein wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er läuft, spielt aber auch gar keine Rolle. Ich habe den Eindruck, dass das nicht klappen wird. Ich kann dir gar nicht richtig sagen, warum. Sie haben aber jetzt zum Beispiel auch ein Problem auf der Torhüterposition. Bad Ravensbergen hat sich nochmal das Kreuzband gerissen. Der kam ja gerade erst frisch aus Göppingen nach Wetzlar und sollte dort zusammen mit Anadin Soljakovic eigentlich das Torhüter-Duo bilden. Sie haben noch einen jungen Niederländer mit Hendrik Pantel im Kader. Der ist Jahrgang 2006, sprich 19 Jahre alt. Das ist eine schwierige Situation, denn wir sagen es ja immer wieder und es hat sich immer wieder bewiesen, der Torhüter ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade für die Mannschaften, die unten drin stehen, vielleicht sogar nochmal einen Tacken mehr als für die Spitzenteams, die dann auch in der Abwehr nochmal ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich habe Zweifel. Kannst du die Zweifel nachvollziehen?
Ja, die Zweifel habe ich auch. Nur weil ich jetzt gesagt habe, dass ich glaube, dass Momir Ilic die Mannschaft in die Zukunft führen kann, heißt das nicht, dass ich frei von Zweifeln bin. Ich sehe das ganz genauso wie du. Alleine anhand der Torhüterposition, die du ja eben schon seziert hast, haben sie massive Probleme. Da gebe ich dir recht.
Dann schauen wir noch mal kurz auf die erste 7. Da ist jetzt klar, Anadin Soljakovic auf jeden Fall im Tor gesetzt. Der Rückraum ist gar nicht mal so schlecht mit Philipp Ahuansu, mit Dominik Mappes und mit Stefan Czavor. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber auf den Außenpositionen, da muss man erst mal gucken. Mit Ahmed Nafea haben sie da einen Akteur, der den wenigsten etwas sagen wird. Ägyptischer Spieler auf seiner Position kommt von RK Vojvodina. Sie haben auch noch Philipp Wistorop verpflichtet vom TSV Eisenach, also eine weitere Alternative für den Rückraum. Und auch der andere Außen, der Rechtsaußen mit Cyril Akakpo, der vom VfL Potsdam kommt, ist neu in diesem Team, allerdings ja schon Erstliga erprobt, hat auch bei TuS Essen schon in der ersten Liga gespielt. Und auch sehr interessant finde ich Josip Simic am Kreis. Ich glaube, das ist ein Akteur, der dieser Mannschaft nochmal sehr weiterhelfen wird. Ich sage tatsächlich, dass es erneut eine unfassbare Zittersaison für diese Mannschaft werden wird und haue mal hier Platz 15 raus. Was sagst du?
Ja, da gehe ich mit. Platz 15 finde ich gut. Hätte ich auch jetzt ohne die Kenntnis von deiner Platzierung, hätte ich das auch getippt. Ja.
Dann haben wir im ersten Segment der heutigen Ausgabe den letzten Verein. Das ist der SCDHFK Leipzig. Ein Club, der immer wieder versucht hat, auch mal die Europapokalplätze anzugreifen. Und sie sind ein paar Mal in der Nähe gewesen. Sie haben dran geschnuppert. Aber dieser Club ist für mich im Mittelmaß versunken. Und sie müssen echt aufpassen, denn sie hatten auch einige Abgänge zu verzeichnen. Die sind schon heftig. Was ist das für ein Verein da in Leipzig? Ist der für dich so richtig greifbar?
Ja, aber das liegt auch daran, dass ich eine besondere Beziehung zu Leipzig habe. Das war mein Studienstandort und ich kenne viele Leute aus dem Umfeld. Ich habe selber in Leipzig Handball gespielt. Insofern habe ich da eine besondere Beziehung zu dieser Stadt, zum Handball in der Stadt. Für mich ist das greifbar. Aber ich gebe dir recht, wenn wir auf die Abgänge blicken mit Andri Marunosson, der nach Erlangen ist, wir sprachen schon drüber, dann haben wir Luka Witzke, ich glaube so ein bisschen das Herz und das Hirn der Mannschaft in den letzten Jahren. Der ist zur SG Flensburg-Handewitt abgewandert. Christian Severos, der jetzt in Göppingen im Tor steht. Das tut richtig weh, was da weggegangen ist. Da ist eine Menge Qualität verloren gegangen.
Und das ist ein bisschen mein Problem. Viggo Kristjansson ist ja auch nicht mit dabei. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Während der vergangenen Spielzeit ist er nach Erlangen gewechselt. Ein ganz, ganz wichtiger Akteur. Luka Witzke, müssen wir auch nicht drüber reden. Ein Superspieler. Sie haben auch immer noch gute Akteure wie Franz Semper oder sie haben ein sehr gutes Torhüter-Duo, finde ich, mit Domenico Ebner und mit Tomasz Mirkwa, der neu gekommen ist vom THW Kiel, jetzt ein bisschen näher dran an seiner tschechischen Heimat. Das ist ein sehr gutes Torhüter-Duo. Gar keine Frage. Erfahren, absolute Qualität und ich glaube, dass sie sich auch sehr, sehr gut ergänzen werden. Aber sonst, sie haben Adam Lönn zurück in die Bundesliga geholt, den kennen wir ja bereits vom TVB Stuttgart. Dann haben sie mit Bjarne Henriksson einen jungen Isländer geholt, also so jung ist er gar nicht mehr, aber Jahrgang 2001 und sie haben auch auf dem ägyptischen Markt zugeschlagen mit Ahmed Kairi, das ist ein Spieler für Rückraum Mitte, mit Thomas Piroch von Wisła Płock einen weiteren Spieler aus Tschechien geholt und mit Tom Koschek einen Nachwuchsspieler auf der Linksaußenposition vom VfL Gummersbach. Aber nichts, wo ich jetzt sage, boah, das ist aber ein Knaller. Der Einzige, der da wirklich heraussticht, ist Adam Lönn. Ich bin der Meinung, die müssen richtig, richtig aufpassen. Der SCDHFK Leipzig wird Probleme bekommen. Auch auf der Trainerposition gab es ja eine Veränderung. Ich halte Raúl Alonso für einen großartigen Trainer, aber der muss natürlich mit einer Mannschaft arbeiten, die er nur so halbwegs zusammengestellt hat. Das ist ein großes Problem für einen Trainer.
Ja, das ist auch relativ kurzfristig ja entschieden worden, erst im Sommer, dass er kommt. Er hatte also gar keinen Einfluss oder wenig Einfluss darauf, wie diese Mannschaft jetzt aussehen wird. Ich weiß aber, dass Carsten Günther als Manager auch sehr, sehr umtriebig ist und der wird alles tun dafür, dass diese Mannschaft zusammenhält, dass sie zu Hause eine Macht sein werden. Aber ja, ich gebe dir recht, die werden es auch schwer haben. Und ich glaube auch, dass zu viel von Franz Semper abhängen wird im rechten Rückraum. Von dem haben wir nun alle schon vieles gesehen und auch Gutes gehört. Immer wieder war er allerdings von Verletzungen geplagt und wurde zurückgeworfen. Ihm fehlt aber mit Luka Witzke jetzt auch ein Spieler, der ihn richtig einzusetzen weiß. Und alleine ist Franz auch nicht der Typ, der sich die Kugel nimmt und einfach mal eine gute 1-gegen-1-Aktion hat. Der muss auch ein bisschen vorbereitet werden. Also unterm Strich, ich gebe dir recht, die werden große Probleme haben.
Die erste Sieben könnte so aussehen, mit Domenico Ebner im Tor, mit Matej Klima auf der Rückraum-Linksposition, dann auf jeden Fall ein neuer Akteur wahrscheinlich auf Rückraum-Mitte. Bei euch ist hier Blair Henriksson aufgelistet, dann Franz Semper im rechten Rückraum, die Außen sind Lukas Binder und Stefan Peter und dann noch Moritz Preuß am Kreis. Ich hau jetzt mal einen raus, ich glaube, das ist mein Hot-Take in der heutigen Sendung. Ich sage, der SCDHFK Leipzig wird absteigen.
Oh, das ist hart. Das glaube ich nicht, aber meine Position 16 ist noch frei.
Ja, also so richtig überzeugt bist du dann auch nicht, ne?
Nein, ich habe ja auch gesagt, die kriegen Probleme. Also ich glaube aber, dass sie drinbleiben, denn dazu ist der Verein mittlerweile auch zu sehr gewachsen und die Strukturen sind gut. Die Zuschauer nehmen den Handball dort ja auch sehr gut an. Noch eine große Arena, eine neue soll dort kommen. Auch darüber wird immer wieder gesprochen. Ich glaube einfach, dass die Perspektive für die kommenden Jahre gut ist. Die werden es gerade so schaffen und den Kopf über Wasser halten. Platz 16.
Gut, Platz 16 bedeutet, das sind die letzten Worte im ersten Durchgang sozusagen. 3 Stück haben wir ja für euch heute. Kurze Pause, ihr könnt ein bisschen durchschnaufen, Olaf auch, und dann geht's weiter. Wir haben tatsächlich eine kurze Pause gemacht, die ein bisschen länger war als die, die ihr so wahrgenommen habt. Ich freue mich aber, dass ihr nach wie vor mit dabei seid. In einer neuen Art Saisonvorschau von Kreisab zu Beginn habe ich es ja erklärt. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Verein. Und das ist Frisch auf Göpping. 24 Zähler waren es am Ende der vergangenen Saison. Ich habe einige Spiele von Frisch auf Göpping bei Dein kommentieren dürfen und muss tatsächlich sagen, es hat mir immer ganz gut gefallen. Sie hatten zwar auch Spiele mit dabei, insbesondere auswärts, wo es wirklich schwierig war, dieser Mannschaft zuzusehen. Aber in der eigenen Halle, da haben sie die Zuschauer mitgenommen. Sie konnten dadurch eine Euphorie entfachen auf den Rängen. Die hat sich dann wieder auf die Mannschaft übertragen und das hat man auch gemerkt. Sie hatten viele neue Spieler, sie hatten einen neuen Trainer und Olaf, das ist jetzt anders in dieser Saison. Nur die beiden Torhüter sind neu, unter anderem Christian Severas aus Leipzig und Titus Lewe, der kommt aus der eigenen Jugend, aber da gibt es noch immer noch Julian Buchele und Martin Hanne, der aus Hannover kommt, der auch schon Länderspiele absolviert hat, war ja Teil des EM-Kaders 2024. Und ich glaube, dass diese Kontinuität diesem Verein, dieser Mannschaft extrem weiterhelfen wird.
Ja, guter Ansatz, guter Punkt. Und ich glaube auch, länger Benjamin Matschke mit einer Mannschaft arbeitet, umso mehr wird seine Handschrift deutlich und klarer. Ich glaube schon, dass es hier eine Weiterentwicklung geben wird gegenüber dem Vorjahr.
Was macht dich da optimistisch? Sind das vor allem die Argumente, die ich gerade eingeworfen habe?
Na, ich glaube schon, hast du eben ja auch gesagt, dass Frisch auf Göppingen sehr heimstark ist. In der EWS Arena in Göppingen sind immer sehr viele Zuschauer, sind traditionell viele Zuschauer. Dieser kleine nette Beiname Hölle Süd ist ja einfach auch schon bezeichnet für zu Hause sind die echt eine Macht und werden dort das Fundament legen für eine erfolgreiche und gute Saison. Ich glaube aber auch, dass sie auswärts in der Lage sind, weil sie gefestigter sind, weil sie immer mehr das Konzept von Benjamin Matschke verinnerlichen, dass sie auch auswärts überraschen können. Und so glaube ich, dass das eine Mannschaft sein wird, die im sehr, sehr Mittelfeld einkommen wird.
Sie haben einige Akteure aus Schweden mit dabei, unter anderem Ludwig Hallbeck. Der war zu Ende der vergangenen Spielzeit verletzt. Der hat mich richtig begeistert. In 24 Spielen hat er es auf 127 Tore gebracht. Also wirklich eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Und hinten raus hat auch sein Landsmann Viktor Klöwe gezeigt, zu was er imstande ist. Ich habe da das letzte Spiel von Göpping in Lemgo kommentiert und der hat eine unfassbare Physis. Ich glaube, wenn seine Rolle in der Offensive noch ein bisschen wächst, dass er noch mal besser werden kann. Und in der Abwehr ist er sowieso ein Tier, 1,96 groß, 102 Kilo schwer. Also das ist ein Brocken. Martin Hanne, kennst du ja auch, hast du damals bei der EM gesehen. Ein Spieler, der gerne ins 1 gegen 1 geht. Ein Spieler, der diese Duelle liebt und sucht. Ich glaube, dass ihm ein Neustart auch gut tut, denn er war zuletzt in Hannover nicht mehr so gefragt.
Ja, und auch nicht mehr ganz glücklich. Das hat man gemerkt, dass es dann nicht mehr vollends gepasst hat. Er dann auch den Anschluss an die Nationalmannschaft verpasst. Martin Hanne ist ein Mann mit einem unglaublich schnellen Armzug. Wenn der wirft, dann merkt man schon, welche Wucht da ist. Ich glaube auch, dass der Rückraum da sehr gut besetzt ist. Ich bin auch auf Elias Newell gespannt, den jungen Deutschen, der in der Rückraummitte ziehen wird. Also das ist schon eine ganz spannende Mannschaft.
Und bei Elias Newell war es ja so, er hat die Aufstiegsrunde noch mit dem HC Oppenweiler Backnang gespielt. Die sind in die zweite Liga aufgestiegen. In der dritten Liga gibt's ja diese Aufstiegsrunde und da hatte er ganz erheblichen Anteil daran. Und er hat aber auch schon durch die Hallbeck-Verletzung in der vergangenen Saison sehr viele Spielanteile bekommen am Ende der Spielzeit. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, was der junge Kerl da gebracht hat. Und diese Erfahrung kann er natürlich jetzt auch nutzen in der neuen Saison. Es gab natürlich auch ein paar Abgänge, vor allem die beiden Torhüter. Torhüter Tibor Iwanisevic und Bart Ravensbergen, die nach Minden bzw. Wetzlar gegangen sind. Ansonsten Andreas Flotmann, kein Akteur, glaube ich, den man in Göppingen groß vermissen wird. Da möchte ich ihm auch nicht zu nahe treten. Aber bei Josip Zarac, da sieht das anders aus. Das war eine Stütze dieser Mannschaft auf Rückraum links, auch in der Abwehr.
Ja, absolut. Josip Zarac hat auch in unserer Rangliste, die wir traditionell zum Ende der Bundesliga-Saison erstellt haben, hat sehr, sehr gut abgeschnitten und wurde von uns in der internationalen Klasse einsortiert. Dieser Abgang tut Frisch auf Göppingen definitiv weh.
Trotzdem habe ich das Gefühl, Olaf, dass wir beide relativ zuversichtlich sind, was diese Mannschaft angeht. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Nee, das ist kein Holzweg. Wir haben ja eben schon bei den Mannschaften im unteren Drittel uns auf eine Position und einen Tabellenplatz festgelegt. Bei Göppingen habe ich gesagt, sicheres Mittelfeld. Ich sage mal, die kommen auf Rang 11 ein.
Ich sage tatsächlich Platz 10. Ich traue denen einen Sprung zu, weil ich glaube, dass sie jetzt deutlich, deutlich eingespielter sind und auch in der Lage sind, vor allem durch dieses Zusammenwachsen in der vergangenen Saison nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Wir schauen auch hier nochmal ganz kurz auf die erste 7 mit Severas im Tor, im Rückraum mit Hanne Hallbeck und Erik Persson oder wahlweise noch David Schmidt. Da hat man viele Optionen und eben noch Viktor Klöwe. Auf diesen Spieler möchte ich nochmal hinweisen, behaltet den im Auge. Und auf Außen Marcel Schiller, der ewige Marcel Schiller in Göppingen und Franco Lastro, der Österreicher auf Rechtsaußen. Da haben sie mit Ymir Örn Gislason natürlich noch einen sehr, sehr abwehrstarken Kreisläufer. Und sie haben auch gute Alternativen. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist auch eine relativ ausgeglichene Mannschaft. Der THSV Eisenach hat in den vergangenen 2 Jahren Handball Deutschland begeistert. Aber viele dieser Spieler sind nicht mehr da. Manuel Zehnder spielt nicht mehr in Eisenach. Marco Grigic, haben wir mitbekommen, ist nicht mehr da. Eben haben wir über Simone Mengon gesprochen, der nach Stuttgart gegangen ist. Und der Trainer ist nicht mehr da. Micha Kaufmann. Sebastian Hinze ist jetzt der neue Coach. 10 Jahre beim Bergischen HC, dann 3 Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen. War sauer, dass sie seinen Vertrag nicht verlängern wollten, beziehungsweise dass es sich so hingezogen hat. Das hat ihn geärgert. Und dann hat er gesagt, nö, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und jetzt ist er der neue Trainer in Eisenach. Das ist die Kernfrage bei diesem Verein. Erstens, gelingt es Sebastian Hinze, sehr schnell eine Mannschaft zu formen? Und zweitens, passt er dahin? Und da bin ich noch nicht komplett von überzeugt.
Ja, wenn man irgendwo einen Neustart propagiert, dann ja wohl in Eisenach. Du hast eben schon die Abgänge beschrieben und das sind ja auch nicht irgendwelche Abgänge. Marco Grigic geht mit dem Erfolg von über 300 Saisontoren. Simone Mengon hat hervorragend für ihn vorbereitet und war selber torgefährlich. Malte Donka war richtig stark und natürlich auch Ivan Snyder auf Linksaußen. Boah, das ist ein Aderlass. Da fehlt mir die Fantasie, wie das sofort und jetzt und gleich kompensiert werden soll. Ich weiß, dass Sebastian Hinze ein akribischer Arbeiter ist, dass er sehr intensiv sich vorbereitet auf eine Vorbereitung, auf die Saisonvorbereitung meine ich, aber auch auf seine neue Aufgabe, auf jedes einzelne Spiel. Und er nimmt auch jeden Spieler einzeln mit, führt viele individuelle Gespräche, Einzelgespräche. Man muss aber sehen, und da gebe ich dir recht, da ist so ein kleines Fragezeichen, wie gut passt Sebastian Hinze nach Thüringen und zu diesem Traditionsverein, wo es ein bisschen hemdsärmeliger ist. Und das meine ich ganz positiv und wertneutral, weil diese Arena, die Werner-Assmann-Halle, wir wissen alle, wie eng sie ist, wie laut sie ist und dass sie eigentlich nicht mehr den Standards, die die Handball-Bundesliga zugrunde legt, genügt. Es ist schon etwas Besonderes, in Eisenach zu spielen, als Gegner, aber auch als Heimmannschaft.
Ich weiß, dass es Sebastian Hinze während seiner Zeit beim Bergischen HC gelungen ist, in der Klingenhalle in Solingen, als man damals noch da gespielt hat, so eine Atmosphäre zu kreieren, die vielleicht nicht der in Eisenach gleicht, aber zumindest mal ähnelt. Das hat er geschafft und sie haben dort auch teilweise Mannschaften geschlagen, die besser besetzt waren, weil das eben funktioniert hat. Ich bin nicht überzeugt und ich habe, bevor wir jetzt angefangen haben, den zweiten Teil dieser Vorschau aufzunehmen, zu dir gesagt, ich habe mich, glaube ich, vertan. Ich hätte vielleicht lieber eine andere Mannschaft auf den 17. Tabellenplatz gesetzt. Das klingt eventuell sehr hart. Ich glaube aber, dass der THSV Eisenach tief fallen kann.
Das können sie, aber sie können ja auch überraschen. Also ich bin da noch ganz offen in meiner Wertung. Ich gebe dir aber recht, dass sie Sorgen oder Probleme haben werden. Der Aderlass, wie gesagt, ist sehr, sehr groß. 300 Tore von Marco Grilic zu ersetzen, das wird kein Spieler alleine können. Aber ich glaube, dass Max Benecke, den sie ja kurzfristig noch von den Füchsen verpflichtet haben, wo er immer weniger Spielanteile bekommen hat und eigentlich immer nur, wenn Matthias Gitzel mal eine Pause brauchte, überhaupt mal aufs Feld durfte. Aber da kommt immerhin ein deutscher Meister und ein Champions-League-Finalist, Max Benecke, jetzt nach Thüringen. Ich glaube, dass er dieser Mannschaft sehr gut tun kann. Und vielleicht haben wir da so ein bisschen den neuen Rising Star, nachdem das im letzten Jahr Marco Grilic war.
Glaubst du denn, dass er sofort viele Spielanteile bekommen wird? Das wird ja für ihn besonders wichtig sein, nachdem er bei den Füchsen häufig auf der Bank gesessen hat. Er hat wenige Spielminuten bekommen und ja, wir wissen alle, wie die Situation in Berlin für ihn war. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass er relativ schnell durchstartet. Es gibt noch so einen zweiten Akteur, den ich da mal mit reinwerfen möchte. Das ist Finn Hangstein. Der hat schon mal in Eisenach gespielt. Dann ist er für 2 Jahre nach Lübeck gegangen in die zweite Liga. Also beziehungsweise er ist dort geblieben. Er hat den Aufstieg sozusagen verpasst. Er ist 2024 auch schon wieder zurückgekommen, in der vergangenen Saison aber ja bei 33 Spielen 66 Tore, das ist in Ordnung. Er war aber früher in Eisenach der überragende Akteur der zweiten Liga.
Ist sogar Torschützenkönig dort geworden, ne? Ist sogar Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden, ja.
Ja, und ich erwarte von einem Spieler wie ihm, dass er das jetzt auch in der ersten Liga mal zeigt. Oder bin ich dazu anspruchsvoll?
Nee, das muss auch der Anspruch sein, den Finn selber an sich hat. Das ist sehr realistisch eingeschätzt, Sascha. Wenn du mich aber nach Max Benecke fragst und wie viele Spielanteile er bekommen wird, dann ist es ja genau die Aufgabe von Sebastian Hinze, das zu moderieren. Mit den anderen Rückraumrechten, mit Alexander Saul oder Stefan Seitz, muss er eben dort das richtige Gleichgewicht finden, um das Selbstvertrauen von Benecke wieder aufzubauen, dass er vielleicht bei den Füchsen ein bisschen verloren hat. Denn wir erinnern uns, auch Max Benecke hat die zweite Liga schon mal wirklich in Grund und Boden geworfen. Da war er richtig gut. Und es kann eben mit Rückraum links Finn Hangstein und Rückraum rechts Max Benecke, kann das auch sehr, sehr gut funktionieren.
Ich haue den jetzt einfach mal in die erste 7, Max Benecke, weil man verpflichtet so einen Spieler ja nicht, um den auf die Bank zu setzen. Sie haben mit Silvio Heinevetter einen prominenten Torhüter, der jetzt in seine 20. Saison geht in der ersten Liga. Wenn mich nicht alles täuscht, hat bald 650 Bundesligaspiele absolviert. Sensationell, ist aber nicht klar, ob er wirklich die Nummer 1 ist. Die Tendenz war in der vergangenen Saison, dass er sich eher hinter Matthias Spikic anstellen muss und zurückstecken muss sozusagen. Und ja, dann haben wir einen Rückraum mit Finn Hangstein und dann einem Spieler, der mir noch nichts sagt, das ist Vukasin Antonijevic und ich bin sehr gespannt, ob der in der Lage ist, sofort in der Bundesliga Fuß zu fassen. Er kommt von RK Celje aus Slowenien, ist Serbe, aber wer in Celje spielt, der hat normalerweise ein feines Händchen, also eine gute Übersicht, der kann ein Spiel steuern. Mit Janis Schneibel gibt es natürlich noch einen Spieler dort auf der Position, der nochmal mehr Erfahrung auch in der deutschen Liga hat, gar keine Frage. Und Benecke eben dann auf Rückraum rechts. Vincent Büchner ist neu mit dabei. Der kommt von der TSV Hannover-Burgdorf. Viel Erfahrung in der ersten Liga, über 200 Bundesligaspiele schon gemacht. Und auf Rechtsaußen hat aktuell Jan Attenhofer die Nase vorn, weil Moritz Ende, glaube ich, noch angeschlagen ist. Und Peter Walz dann am Kreis mit weiteren Möglichkeiten da für Sebastian Hinze. Wenn ich die Position noch offen hätte, muss ich ja ganz ehrlich sagen, würde ich sie auf Platz 17 setzen. Ich glaube, das wird richtig, richtig hart.
Ja, das kann durchaus sein. Ich bleibe aber bei meiner Einschätzung, aber setze sie ans untere Ende unserer neuen Sechsergruppe. Also glaube ich, dass sie 14. Nee, habe ich 14 schon besetzt? Was hatten wir denn? 13, 14?
Platz 12 hättest du zum Beispiel noch frei.
Das wäre die nächste Position. Oh, das ist natürlich reichlich optimistisch für den THSV Eisenach. Aber dann bleibe ich dabei. Ich habe mich vorhin festgelegt, dann sage ich jetzt Platz 12 für Eisenach.
Ja, wir könnten auch sagen, Olaf, wir haben es hier verkackt an der Stelle. Ne? Das können wir ja offen zugeben. Das hätten wir besser lösen müssen. Aber so ist das eben, wenn man der Reihe nachgeht und sich vorher nicht ausreichend Gedanken gemacht hat. Macht aber nichts, denn wir springen direkt zum nächsten Verein. Und das ist der Handballsportverein aus Hamburg. Da bist du ja sehr nah dran. Und es gab ja mal wieder Diskussionen über die Finanzen und so weiter. Und ich glaube, das bleibt ein Thema in diesem Verein, der Spieler abgeben musste, die natürlich auch ordentlich Qualität haben. Das ist in der Vergangenheit jetzt so, ja, etwas gewesen, was sich so eingependelt hat. Vor einiger Zeit ist ja Danny Bynes da weggegangen und jetzt mussten sie sich ja auch ein bisschen neu orientieren. Was ist das eigentlich für eine Mannschaft aktuell? Die ist tatsächlich für mich auch nicht so richtig greifbar.
Das ist die Mannschaft, die Thorsten Jansen zusammengestellt hat und der ist wirklich sehr gut in dem, was er tut, als Trainer, als Motivator, auch jemand, der ein Team wirklich zusammenschweißen kann. Ja, in letzter Zeit hat sich dort einiges getan und ja, es gab auch im Umfeld einige Unruhe. Ich glaube, dass Live Tessier, ein Spieler, der aus der eigenen Jugend gekommen ist, der mit diesem Verein gewachsen ist und auch aus der dritten Liga bis in die erste Liga zurückgekommen ist, dass der Abgang sehr, sehr wehtun wird. Aber da werden wir nachher sicherlich nochmal drüber reden. Ich glaube, dass es auch für Live Tessier der richtige Schritt ist, nach Hannover zu gehen und dort sozusagen den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu wagen. Aber wenn du mich fragst, was das für eine Mannschaft ist, dann ist es eine sehr spannende Mannschaft. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf Nikolaj Jørgensen, den dänischen Rückraumspieler, der neu verpflichtet wurde. Der hat bei Sønderjyske 275 Saisontore geworfen und wurde damit Torschützenkönig der dänischen Liga. Das sagt schon viel über seine Qualität aus.
Er ist Jahrgang 2000, also kommt erst sozusagen mit 25 Jahren in die Bundesliga und man muss sich natürlich daran gewöhnen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren kam mit Mads Andersen auch ein dänischer Topstar, zumindest in der Liga selbst, nach Deutschland zum Bergischen HC. Das hat teilweise funktioniert, teilweise aber auch nicht. Das hat ein bisschen gedauert. Sie sind da dann abgestiegen und er ist direkt wieder zurück nach Dänemark gegangen, aber trotzdem wäre das ein Spieler gewesen mit Bundesliga-Qualität. Gar keine Frage. Du hast gesagt, Thorsten Jansen hat diese Mannschaft zusammengestellt und man sieht da auch seine Handschrift, er möchte gerne einen schnellen Handball spielen, skandinavisch orientiert und hat da einige Akteure jetzt auch verpflichtet, zum Beispiel einer Olafsson, der kommt von Fredericia aus Dänemark, ein isländischer Spieler auch für Rückraum links, oder Elias Kofler aus Potsdam, österreichischer Nationalspieler, wie ich finde, ein sehr, sehr interessanter Junge. Und sie haben ja auch Akteure mit dabei, wie ein Moritz Sauter, der hat fast 150 Tore gemacht in seiner ersten Erstligasaison. Also das hat mir extrem gut gefallen, was er gezeigt hat. Eine absolute Kampfsau. Der passt richtig auch zum Trainer Thorsten Jansen. Das ist das, was der nämlich immer haben will. 100% Einsatz.
Ja, absolut. Moritz Sauter ist, glaube ich, einer der Hoffnungsträger, der in Potsdam oder bei den Füchsen Berlin auch schon gezeigt hat, was er kann. Das wird sozusagen der neue Live Tessier, wenn ich bei diesem Beispiel bleiben darf, in der neuen Saison. Und das ist auch auf jeden Fall ein Spieler, auf den alle Augen gerichtet sein werden.
Ja, Live Tessier ist weg, du hast es ja schon gesagt, das ist ein Einschnitt in Hamburg, aber ich glaube für ihn persönlich ist das richtig, mal was komplett anderes auszuprobieren. Der HSV ist halt immer so ein Verein, der von den anderen ziemlich beäugt wird, von den Handballfans in Deutschland. Also wenn du nicht HSV-Fan bist, dann schaust du da etwas kritisch drauf. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen und das kann man vor allem nachvollziehen, wenn man an die letzten beiden Spielzeiten denkt, wo sie ja dann doch recht kurzfristig und nur in einer Verlängerung auch die Lizenz, die Spielberechtigung erhalten haben, dass da natürlich andere sehr genau hingucken, was hier passiert in Hamburg. Das kann ich durchaus verstehen.
Wir schauen jetzt mal auf die mögliche erste Sieben. Es gibt übrigens weitere Neuzugänge, möchte ich nicht unterschlagen. Mit Kai Gehnen, ein niederländischer Linksaußen, Jahrgang 2003, kommt vom VfL Lübeck-Schwartau, also kennt den deutschen Handball schon. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und mit Oliver Norlik kommt ein weiterer Däne, also sehr dänisch aufgestellt für den rechten Rückraum. Da haben sie ja mit Jakob Lassen einen sehr, sehr interessanten Spieler, der aber jetzt auch in diesem Jahr schon 30 wird. Also das sollte man nicht unterschätzen. Er ist aber ein ganz wichtiger Akteur für Thorsten Jansen und natürlich auch Teil der ersten Sieben mit Robin Haug im Tor, dem Norweger. Ein sehr, sehr interessanter Keeper. Und da haben sie ja auch immer noch Mohamed El-Tayar, den wir auch aus der Bundesliga kennen, aus Balingen und aus Leipzig. Und im Rückraum wäre das eine Formation mit Nikolaj Jørgensen, mit Moritz Sauter, Jakob Lassen und auf Außen dann auch sehr dänisch aufgestellt mit Kasper Mortensen auf der Linksaußenposition und Frederik Bo Andersen auf Rechtsaußen und mit Andreas Smorgat am Kreis, aber da gibt es ja auch immer noch Niklas Weller. Ist schon sehr, sehr dänisch, das bedeutet schneller, attraktiver Handball und das macht mich optimistisch, dass der HSV tatsächlich eine gute Saison spielen wird. Ich setze die einen Platz höher als in der vergangenen Spielzeit und sage, die werden Neunter.
Ja, das ist eine ganz gute Einschätzung. Ich möchte noch nicht unerwähnt lassen, dass es da ja auch schon wieder neue Veränderungen am Horizont gibt. Jakob Lassen wird die Mannschaft dann Richtung Rhein-Neckar-Löwen verlassen nach der Saison 25-26. Ich glaube, dass er sich wirklich mit einer guten Saison verabschieden will und deswegen glaube ich, dass er alles dazu beitragen wird, dass diese Mannschaft mindestens Platz 10 bestätigt, denn das wird so das Ziel, was immer wieder ausgegeben wird, dass sie also die Saison, den Tabellenplatz vom letzten Jahr bestätigen. Ich sage deswegen Platz 10.
Okay, Platz 10, das ist absolut in Ordnung, glaube ich, wenn sie am Ende auf diesem Rang ins Ziel kommen. Und ich denke, wichtig ist auch, das Punktekonto zu verbessern. Letzte Saison 35-33 Punkte. Und wenn man sich da ein bisschen nach oben arbeitet, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man in der Tabelle nach oben klettert. Aber das ist dann, glaube ich, der Maßstab. Die Rhein-Neckar-Löwen hast du gerade schon erwähnt, weil Jakob Lassen sich diesem Verein dann 2026 anschließen wird. Mike Machulla ist dort jetzt der Trainer. Es gab in den vergangenen Jahren viele Wechsel auf der Trainerbank, wenn man mal von Sebastian Hinze absieht. Da gab es dann aber auch Aufs und Abs. Er hat dort den Pokal gewonnen, den hat er nach Mannheim geholt. Also könnte man sagen, war ja alles in Ordnung. Aber da war alles andere als alles in Ordnung, weil es unfassbare Schwankungen gab. Sie haben natürlich sehr prominente Abgänge. Mit Michael Appelgren ist eine Vereinsikone weggegangen, mit Juri Knorr ein ganz, ganz wichtiger Akteur, Ivan Martinovic. Boah, das ist aber schon ordentlich, wenn ich allein auf diese Namen blicke.
Ja, das ist wirklich so. Das stimmt. Auch Olle Fossell-Scheffert, der nach Melsungen gegangen ist. Juri Knorr hat für uns übrigens in der Handballwoche im Sonderheft die 18 Erstligisten eingeschätzt und er hat mehrfach betont, was Olle Fossell-Scheffert für ein toller Teamplayer ist. Wie er die Jungs mitnimmt und motiviert in der Kabine, auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Da ist schon einiges, was da weg ist. Und Jon Lindenkrone, den dürfen wir auch nicht vergessen im rechten Rückraum. Das ist schon echt hart.
Bei so viel Veränderung ist ja eigentlich fast klar, dass man sich auch auf der Trainerposition verändert. Aber ich bin nicht komplett davon überzeugt, dass das am Ende so funktionieren wird, wie man sich das da vorstellt. Ich halte viel von Mike Machulla. Ich meine, der ist in Flensburg ja auch deutscher Meister geworden. Das wird man nicht einfach im Vorbeigehen. Und sie haben natürlich auch gute Neuzugänge mit Danny Beins auf Rückraum Mitte und mit Lukas Sandell auf Rückraum rechts. Das sind sehr, sehr gute Spieler. Das muss aber auch erstmal harmonieren. Und was wir in den vergangenen Jahren bei den Löwen immer wieder festgestellt haben, sie hatten Verletzungsprobleme. Mit Halil Jaganjac ist da ein Spieler mit dabei, mit dem man gar nicht so richtig planen kann. Der spielt jetzt seit 2022 für die Rhein-Neckar-Löwen, hat aber in dieser Zeit erst 42 Bundesligaspiele absolviert. Das ist deutlich zu wenig. Sein Potenzial unglaublich groß. Aber was machst du mit so einem Spieler, mit dem du gar nicht planen kannst, Olaf?
Ja, das ist schwierig. Er hat, glaube ich, die besten Voraussetzungen. Er ist körperlich sehr stark, er ist abwehrstark, er ist ein sehr guter Angreifer, der im 1 gegen 1 stark ist. Ja, schwierig zu kontrollieren und schwierig zu planen. Ich glaube aber, dass es jetzt genau der richtige Moment ist, eben auch einen neuen Trainer zu verpflichten. Das hattest du ja schon gesagt. Bei den vielen Neuzugängen, bei den vielen Abgängen ist jetzt genau der richtige Moment, um mit Mike Machulla dort etwas aufzubauen. Und es ist ja so ein bisschen auch, das dürfen wir nicht vergessen, Uwe Gensheimer, die Vereinsikone als Sportchef. Jetzt ist er auch gefragt, um das Ganze, sein Verein in die Zukunft zu führen, um das auf gute und wirklich sichere Füße zu stellen, um eben auch den Spitzenhandball für die Zukunft dort zu sichern.
Sind die Rhein-Neckar-Löwen zu einem Mittelfeldverein verkommen, weil sie eine schwierige Perspektive haben, oben wieder reinzustoßen, weil diese Mannschaften, ich sage mal insbesondere die Top 5, lassen wir Hannover vielleicht mal ein bisschen außen vor, das ist eine andere Qualität.
Ja, wenn man Mike Machulla hört, dann hat er gesagt, wir sind im Moment ein Mittelfeldverein in der Bundesliga. Das ist sogar die Einschätzung des neuen Trainers. Das klingt erstmal hart, weil die Mannschaft ja auch zweimal deutscher Meister geworden ist, weil sie den DAB-Pokal gewonnen haben und weil sie ja eigentlich andere Ansprüche haben. Im Moment, das muss man aber leider so sagen, laufen sie der Musik ein bisschen hinterher. Hinter Melsungen, hinter Hannover, ja sogar hinter Gummersbach und hinter den großen Vieren, Flensburg, Kiel, Magdeburg, Magdeburg oder Berlin erst recht.
Wir schauen auf eine mögliche erste 7. Und wenn wir darauf schauen, sehen wir, das ist sehr viel Qualität. Definitiv mit David Späth im Tor. Der Vertrag läuft 2027 aus. Das wird ganz, ganz interessant, denn der ist natürlich ehrgeizig. Das ist ein junger Keeper, Jahrgang 2002, 23 Jahre alt. Der will ja auch irgendwann mal in der Champions League spielen oder zumindest mal regelmäßig in der European League. Und wenn der dann irgendwann die Perspektive nicht mehr sieht, dann sagt er auch danke, tschüss und auf Wiedersehen. Und wir haben einen Rückraum. Wenn die alle fit sind und so zusammenbleiben mit Sebastian Heimann, Danny Beins und Lukas Sandell, der ist absolut top, gar keine Frage. Die Außen können sich auch sehen lassen mit Tim Notdorf, dahinter David Moret und auf Rechtsaußen Patrick Götzky, der seine Karriere 2026 dann beenden wird, nach 19 Jahren im Verein. Wirklich sensationell. Und da haben sie aber auch schon jemanden nachverpflichtet mit Gino Stenaz, dem Schweizer. Und sie haben noch Yannick Kohlbacher am Kreis. Also diese erste 7. Die erste 7 ist top, gar keine Frage.
Ja, die ist richtig gut. Und wenn wir jetzt über die Saison hinaus gucken, ich weiß, das wollen wir in dieser Sendung nicht, aber dann kommt ja mit Marius Steinhauser auch jemand wieder zurück zu den Löwen, der in seine Heimat zurückkehrt und der dann diese Lücke, die Patrick Grötzky ohne Frage reißen wird, der diese Lücke füllen wird. Also ich glaube, es ist jetzt ein Übergangsjahr. Sie müssen dieses Jahr gut überstehen und haben dann sehr gute Perspektiven für die Zukunft. Ja, aber es ist schwierig, weil natürlich viele Dinge neu sind. Und irgendwo müssen sie ja auch nach Konstanz streben und müssen schauen, dass sie Anspruch und Wirklichkeit irgendwie zusammenbringen.
Auf welchem Platz werden sie das denn tun dann am Ende der Saison? Ich glaube, dass sie einen kleinen Sprung nach oben tatsächlich machen können.
Das eigene Saisonziel wird formuliert, Platz 6 bis Platz 10. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Ich habe eben den HSV auf 10 gesetzt. Die Löwen werden ein kleines bisschen besser sein und kommen auf 9 ein, meiner Meinung nach.
Ich bin optimistisch, dass sie durch die nicht vorhandene Doppelbelastung auf jeden Fall fitter bleiben, dass sie dadurch in der Lage sind, auch stabiler zu agieren und dass Mike Machulla mit seiner Erfahrung und teilweise auch Ruhe, die er ausstrahlt, in der Lage ist, die Mannschaft wieder zu verbessern. Und deswegen sage ich mal, sie werden am Ende auf Platz 8 ins Ziel kommen und sich einen Rang nach oben arbeiten. Und wir gehen weiter
zum nächsten. Darf ich noch ganz kurz was zu den Rhein-Neckar-Löwen sagen, weil du das nämlich gerade meintest, dass sie keine Doppelbelastung haben. Das ist ein schöner Fun-Fact. Mike Machulla ist das erste Mal als Trainer in einer Einfachbelastung. Er war das nicht in Aalborg in der kurzen Zeit, die er dort war, und er war es vor allem nicht in Flensburg. Mike hat endlich mal die Möglichkeit, unter der Woche eine Trainingswoche wirklich so zu gestalten, wie er das möchte. Und er muss nicht den 3-Tage-Rhythmus immer mitmachen und nur wieder schauen, wie ist der nächste Gegner. Ich glaube, dass das für so einen Systemtrainer, der Mike ist, der auch eine ganz klare Konzeption und eine Philosophie hat, dass das sehr von Vorteil ist. Und damit ist es auch von Vorteil für die Mannschaft.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Das sehe ich exakt genauso. Also das wird natürlich helfen, auch unter der Woche diese Trainingseinheiten zu haben und sich auch länger auf Gegner vorbereiten zu können. Das ist vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen das Problem gewesen. Sie haben mit Haukur Trastason von Dynamo Bukarest einen Champions League erprobten Spieler jetzt in ihrem Kader. Sie haben Edwin Aspenbeck geholt, einen Schweden für Rückraum rechts vom Team Twist Holstebro aus Dänemark. Der ist ebenfalls neu mit dabei. Auch Matthias Larsson auf Rückraum Mitte, der kommt aus Elverum, ist ein Däne. Und ja, ich hatte ja Lukas Sandell und Gino Stenaz schon erwähnt. Nicht vergessen möchte ich Mike Jensen, den Torhüter, den kennen wir ja bereits vom SC Magdeburg. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr solide Nummer 2. Jetzt kommen wir aber zum TBV Lemgo Lippe. Ein Verein, der mich immer wieder begeistert, weil sie seit vielen Jahren da sehr ruhig arbeiten. Sie konnten vor einigen Jahren den DHB-Pokal gewinnen als herausragenden Erfolg. Sie haben sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren können. Platz 8 in der vergangenen Spielzeit. Da muss man eigentlich ja vor Freude gefühlt an die Decke gehen in Lemgo.
Ach, der Ostwestfale oder der Lipperländer ist ja nicht so euphorisch. Ich glaube nicht, dass die gleich an die Decke gehen. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, da wird unglaublich konstant und bodenständig gearbeitet. Florian Kermann ist mittlerweile der dienstälteste Trainer der ersten Liga seit 2014 im Amt. Das zeigt ja eigentlich nur schon diese Beständigkeit, die in diesem Verein herrscht.
Aber es gibt ja immer wieder Spekulationen, dass der gute Florian Kermann irgendwann mal sagen könnte, nee, ich möchte jetzt gerne mal woanders hin.
Ja, das ist ja auch nur legitim, aber ich glaube, damit kokettieren alle Seiten, sowohl Florian Kehrmann und auch der Verein. Das ist ja so ein bisschen wie ein Spiel, um sich wieder zu neuen Höchstleistungen zu treiben und auch ein bisschen sich zu necken. Aber es ist durchaus möglich, dass Florian Kehrmann irgendwann auch mal einen Spitzenverein übernimmt und vielleicht auch mal international spielen bzw. trainieren will. Das kann man ihm ja nicht verdenken, denn er hat bewiesenermaßen sehr gute Arbeit geleistet in den letzten 10, 11 Jahren beim TBV.
Ich werfe jetzt mal was ganz anderes in den Raum. Florian Kehrmann als Bundestrainer.
Auch nicht neu der Gedanke, nachdem ja immer wieder Bennett Wiegert auch da vor den Karren gespannt wird, dass der das irgendwann mal wird. Florian Kehrmann wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da gibt es einige. Übrigens, Mike Machulla wurde da auch schon immer mal genannt. Über die Rhein-Neckar-Löwen haben wir ja eben gerade schon gesprochen. Also die Nachfolge von Alfred Gislason ist nicht entschieden und, glaube ich, sorgt für eine Menge Spekulationen. Aber das können wir ja mal in einer anderen Sendung aufgreifen.
Ja, das Thema wird kommen und ich glaube, das Thema wird früher kommen, als viele denken. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dieser Verein ist einfach ja in sich gefestigt. Ich glaube, so kann man das sagen. Es gab ein paar Abgänge. Zwei davon, die haben eine etwas größere Rolle gespielt, insbesondere Jan Brosch im Innenblock und am Kreis. Und Leos Petrowski, der hatte auch seine Spielanteile. Der ist nach Plauen gegangen, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen. Das sind dann eher Nachwuchsspieler, die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Dafür, finde ich, haben sie bei den Neuzugängen mal wieder sehr viel mit Bedacht gearbeitet. Sie haben mit Jan Mudrow den Sohn von Volker Mudrow verpflichtet für den linken Rückraum, Jahrgang 2007, kommt vom MTV Braunschweig. Er ist auch in der Jugend- bzw. Juniorennationalmannschaft unterwegs, also jemand, der da auf jeden Fall sehr viel Potenzial mitbringt. Linus Borek ist der neue dritte Torhüter, denn da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt, insbesondere mit Konstantin Möstl. Und dann haben sie noch zwei neue Kreisläufer. Das ist so ein Punkt, der einzige, wo ich sage, das könnte natürlich schwierig werden. Adam Nüfall, der kommt von GWD Minden, hat auch schon in Wetzlar in der ersten Liga gespielt. Und Joel Wielecke, der kommt vom HSC Suhr Aarau, wobei wir wissen, die Schweizer, die haben ja zuletzt in der Bundesliga überzeugt. Ein Innenblock neu zu haben, der sich einspielen muss, das kann ein bisschen dauern.
Das kann ein bisschen dauern, aber sie haben sehr viele Testspiele jetzt in der Vorbereitung gemacht und haben dort eigentlich auch schon eine ganz gute Formation gefunden. Schau dir allein die Größe an von Joel Willicke. Der ist 2,04 Meter, wiegt 111 Kilo. Der Schweizer bringt also alles mit, um in der Mitte auch Fels in der Brandung zu sein. Vielleicht noch ein Wort zu Jan Mudrow, den ich selber kenne, beziehungsweise mit seinem Vater Volker früher auch selber zusammengespielt habe. Jan Mudrow ist wirklich ein Ausnahmetalent und das jüngste Mitglied des Elitekaders im deutschen Handball. Bund. Normalerweise nehmen die erst Spieler auf, die noch ein bisschen älter sind, aber der ist so gut, dass er da auch schon reingerutscht ist. Spricht also alles für eine tolle Zukunft und wenn der Junge verletzungsfrei bleibt, dann wird der auch in der ersten Liga auf jeden Fall eine gute Rolle spielen.
Dann werfen wir auf den mal ein besonderes Auge, sehr, sehr spannend, aber die erste Formation des TBV Lemgo, die steht mehr oder weniger mit Konstantin Möstl im Tor, mit Tim Sutton, Lukas Hutecek und Nils Versteinen auf den Rückraumpositionen, das ist eigentlich mehr oder weniger gesetzt und dann haben sie auf den Außen mit Samuel Zehnder und Bobby Schagen auch zwei sehr, sehr gute Akteure und auch Alternativen finde ich, die echt gut sind. Sie haben dann auch noch einen Frederik Simak im Kader, einen Henrik Wagner, Nikolai Teilinger. Das sind ja alles Akteure mit viel Qualität. Also ich glaube auch, dass Lemgo wieder eine sehr, sehr souveräne Saison spielen wird. Vielleicht wird es nicht für den einstelligen Tabellenplatz reichen wie in der Vorsaison. Ich bin da diesmal ein bisschen, ich will nicht sagen pessimistisch da unterwegs, aber ich muss mir natürlich genau überlegen, wo ich sie platziere und bei mir ist Rang 11 noch frei. Also für mich Lemgo 11.
Ach, ich glaube, ich habe einen Überblick verloren, welche Positionen bei mir noch nicht besetzt sind. Ich weiß es gerade nicht. Habe ich 11 schon besetzt? Wenn, finde ich das nämlich eine ziemlich gute Position eigentlich für den TBV.
Ja, auf Platz 11 ist bei dir schon frisch auf Göppingen, 10. der HSV, davor die Rhein-Neckar-Löwen. Also du merkst, das ist gar nicht so einfach.
Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Gerade im Mittelfeld, wo es auf so viele Nuancen ankommt, auf das Auftaktprogramm, auf vielleicht Verletzungspech, auf welcher Neuzugang, welcher neue Trainer zündet da richtig gut. Notgedrungen, jetzt muss ich dann 9. sagen.
Ja, du kannst die auch zum Meister machen, das ist deine freie Entscheidung.
Damit kann man sicherlich Geld verdienen, ja, ich glaube.
Also Platz 9 trage ich ein und wir haben noch eine Mannschaft in diesem Segment, das ist der VfL Gummersbach. Und der VfL Gummersbach hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Die brauchen mittlerweile eigentlich mehr VIP-Logen, ja? Und das sagt viel aus. Die haben jedes Mal die Hütte voll, die spielen einen attraktiven Handball. Aber sie haben in der vergangenen Spielzeit ein bisschen darunter gelitten, dass sie eben auch in der European League unterwegs gewesen sind. Wo sie gute Leistungen gebracht haben, sind dann ganz knapp ausgeschieden im deutsch-deutschen Duell mit der MT Melsung. Und deswegen, tja, weiß ich nicht, sie haben jetzt wieder ein paar Verletzungssorgen. Es wird auch das letzte Jahr werden von Julian Köster beim VfL Gummersbach, der dann ja zum THW Kiel wechselt. Aber auch wenig Veränderungen. Entscheidend ist, nur zwei Spieler neu mit dabei. Mit Kai Smietz auf Rückraum rechts und mit João Gomes auch auf Rückraum rechts. Der kommt von Sporting Lissabon, ist Portugiese. Kai Smietz kennen wir ja, hat in Flensburg gespielt, da weniger Einfluss gehabt auf das Spiel der Mannschaft als in seiner Zeit in Magdeburg. Da hat er insbesondere als Oma Ingi Magnusson verletzt war, sehr, sehr gut gespielt. Mir gefällt die Konstanz, mir gefällt die Art und Weise, wie Gogi Sigurdsson Handball spielen lässt. Aber sie haben Verletzungssorgen. Und du hast ja eben davon gesprochen, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist.
Ja, dazu stehe ich auch. Ich finde aber die Mannschaft sonst, also jetzt alleine von der Zusammenstellung, ist das wirklich toll und ist auch auf die Zukunft ausgerichtet. Sie machen das sehr geschickt, dass sie immer wieder nur punktuell und in Kleinigkeiten verändern. Zwei Neuzugänge jetzt sprechen ja auch eine deutliche Sprache, dass diese Mannschaft gefestigt ist und immer nur punktuell verstärkt wird. Und ich gebe dir recht, Gudjon Valur Sigurdsson, Gogi Sigurdsson ist ein hervorragender Trainer, der es wie kaum ein Zweiter geschafft hat, nach seiner aktiven Karriere direkt zur Trainerbank zu kommen und dort auch wieder erfolgreich zu sein. Denn die Mannschaft und der VfL Gummersbach haben mich in den letzten zwei Jahren doch sehr, sehr beeindruckt mit ihrem erfrischenden, modernen Tempohandball.
Ich schaue gerade nochmal auf die Liste der Spieler, die diesen Verein verlassen haben. Da gibt es mit Tom Koschek einen jungen Akteur, hatte ich eben ja schon genannt, dass der in Leipzig unterwegs ist. Und Georgi Skorvet-Barze, der hat den Verein auch verlassen, weil das irgendwie nicht so harmoniert hat. Also wenig Fluktuation, immer ein gutes Zeichen. Eine starke erste Sieben mit Dominik Kuzmanovic im Tor, der in die Bundesliga gekommen ist und zack, hat das gut funktioniert. Dann der Rückraum mit Julian Köster. Und dann muss man sich ja überlegen, wie spielt man auf Rückraum Mitte? Setzt man auf Kantar Mahé? Setzt man auf Ole Prekler? Setzt man vielleicht auf eine Kombination auch mit Miro Schlurow, der sich ja im Schatten von Julian Köster in die Nationalmannschaft gespielt hat? Dann im rechten Rückraum hat man die Wahl zwischen Gomez und Kai Smietz. Von dem halte ich relativ viel, wenn er dann wieder bei 100% ist. Und dann hast du ganz, ganz viele Optionen auf Außen. Beispielsweise das Duo Vujovic-Blome oder eben auch Thielen Kodrin, der Slowene, der auf Halb decken kann. Und Matthias Heseler, für mich der deutsche Rechtsaußen der Zukunft, Jahrgang 2002. Mal gucken, was mit ihm so passiert. Und am Kreis drei sehr, sehr solide Kreisläufer mit Elli Widersson, Christian Horsen und Stepan Seemann. Deswegen glaube ich eigentlich, dass sie in der Lage sind, sehr weit zu kommen, eine tolle Saison zu spielen. Aber aufgrund der verletzten Nummer ordne ich die ein bisschen weiter unten ein. Ich hatte gedacht, ich hatte Platz 12 noch frei, habe ich aber nicht. Und so weit unten kann ich sie nicht mehr einordnen. Ich habe das Olaf Bruchmann-Problem. Und deswegen sage ich, am Ende wird es Platz 7 schon wieder für den VfL Gummersbach. Das muss ich mal überlegen. Aber ja. Ich sag Platz 7 für Gummersbach. Der Kader ist schon gut, das muss man sagen.
Der ist schon gut und Julian Köster als die Identifikationsfigur will sich sicherlich auch zum THW mit einer Ausnahmesaison verabschieden. Ich glaube, dass er nochmal alles reinwerfen wird. Ich bin auch großer Fan von Miro Schlurow, der mich wirklich beeindruckt hat, auch bei seinen erfrischenden Auftritten in der Nationalmannschaft. Der hatte jetzt eine kleine Operation. Ich glaube aber, dass das nicht so lange dauern wird, bis er wiederkommt. Ich sage Platz 8 für den VfL.
Jetzt muss ich mal gucken, ob du Platz 8 überhaupt noch frei hast. Habe ich da eben was falsch notiert? Ich glaube, du kannst die auch nicht mehr auf Platz 8 setzen. Wir sind schon völlig durcheinander. Ich ändere auch nochmal was. Und zwar, das erkläre ich dann gleich, warum ich das ändere. Ich setze den VfL Gummersbach auf Platz 6 und wir gehen ab in die nächste Pause und dann sind wir gleich zurück mit den Füchsen Berlin, Magdeburg, Melsung, Kiel, Flensburg und Hannover zum Abschluss der großen Saisonvorschau. Bis sofort. Wir sind zwar nicht beim Eishockey, aber wir starten trotzdem in das letzte Drittel unserer Saisonvorschau hier bei Kreisab. Und ich hoffe, dass ihr natürlich nach wie vor mit im Boot seid. Ich weiß, es ist ein ganz anderes Konzept als in den vergangenen gut 10 Jahren. Aber ich habe es ja eingangs erklärt, das ist zeitlich für mich überhaupt nicht zu stemmen. Und ich freue mich, dass ich mit Olaf Bruchmann von der Handballwoche jemanden dabei habe, der natürlich auch aufgrund des Sonderheftes der Handballwoche zur neuen Saison einen Überblick über alle 18 Vereine hat. Und ich hoffe, dass ihr auch trotzdem sehr, sehr gerne zuhört. Ich werde natürlich im Laufe der Saison meine 18 Experten aus der ersten Liga einladen und mit ihnen über die verschiedenen Mannschaften diskutieren. Das ist ja gar keine Frage. Das werde ich auf jeden Fall so handhaben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Jetzt sprechen wir über die 6 Mannschaften, die uns sozusagen noch fehlen, lieber Olaf. Und wir starten mal mit einem Verein, der viele gute junge Spieler hat, der Spieler entwickelt hat in der Vergangenheit. Viele sind zu absoluten Größen in der Nationalmannschaft geworden. Zuletzt zum Beispiel Renas Uschins. Das ist ja ein Name, den man sich gar nicht mehr wegdenken möchte aus der Nationalmannschaft. Und wir schauen ein bisschen auf das, was die TSV Hannover-Burgdorf zu bieten hat, die famos in die Saison gestartet ist, aber am Ende ist ihnen die Puste ausgegangen. Ich glaube, so muss man das ausdrücken.
Ja, und irgendwie war das auch erwartbar. Ich fand, dass sie am Anfang sehr, sehr beeindruckt haben und ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt, gespielt haben. Für mich war aber klar, je länger die Saison dauert, umso mehr wird sich die doch etwas größere Qualität und Ausgeglichenheit der Arrivierten, sprich der SG Flensburg-Handewitt oder vom THW Kiel oder eben auch Melsungen und Berlin und Magdeburg dann durchsetzen. Dennoch gebe ich dir hundertprozentig recht. Ein toller Verein, eine ganz tolle Entwicklung. Platz 2 in der Zuschauergunst im vergangenen Jahr. Dort war die ZAG Arena fast immer ausverkauft. Christian Prokop, der seit 2021 dort Trainer ist, macht eine richtig gute Arbeit und die Recken machen echt Spaß.
Ein Verein, der interessant ist für Spieler, die sich weiterentwickeln wollen. Denn das ist Christian Prokop, ein Trainer, der Spieler entwickelt. Und wir haben ja vorhin schon über den Abgang von Live Tissier in Hamburg gesprochen, der in der vergangenen Saison alle 34 Spiele in der ersten Liga absolviert hat. Das ist bei ihm keine Selbstverständlichkeit. 167 Tore hat er erzielt. Er wird jetzt zum ersten Mal international spielen mit einem Verein. Das ist ja vorher noch nicht der Fall gewesen. Ich verspreche mir von ihm extrem viel.
Ja, vor allem wird er wachsen an der Seite von Renas Uschins oder auch Justus Fischer, aber auch von Marian Michalczyk, der ja sehr routiniert ist und lange schon in der ersten Bundesliga zu Hause ist. Ich glaube, dass das der richtige Schritt ist für Live Tessier, um noch besser zu werden, um seinen eigenen Wohlfühlbereich, seine Komfortzone in Hamburg zu verlassen. Das wird ihm auf jeden Fall sehr viel bringen und wird ihn voranbringen.
Was Hannover abging, beispielsweise mit Marian Michalczyk, war Torgefährlichkeit auf der Mitte. 30 Spiele absolviert, 42 Tore. Ja, er steuert das Spiel sehr, sehr gut, aber wenn ein Mittelmann nicht torgefährlich ist, das ist schwierig für die Halben.
Das ist absolut schwierig für die Halben. Ich will aber gar nicht so sehr diesen Stempel oder den negativen Stempel auf Marian Michalczyk geben. Ich glaube, er ist Top 3, was die Vorlagen zum Tor angeht in der Liga. Das ist schon richtig stark und jeder hat eben seine Stärken da oder da. Ich glaube, die Ergänzung jetzt mit Live Tessier, so einem Go-To-Guy in der Mitte, der das Spiel 1-gegen-1 sucht, der selber torgefährlich sein will, trotzdem es aber auch noch schafft, dann mal den Kreis zu bedienen oder den schnellen Renas Uschins, der den Durchbruch dann vielleicht schafft. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung für die Hannoveraner ist.
Ja, das glaube ich auch. Mir gefällt auch die Ergänzung durch Maxim Orloff vom VfL Potsdam, der immer mal wieder Probleme hatte mit seinem Körper, nicht immer hundertprozentig fit war. Aber es waren dann tatsächlich in der vergangenen Spielzeit immerhin 28 Partien, die er absolvieren konnte und fast 100 Tore, die er erzielt hat. Ich erwarte mir von ihm eine massive Weiterentwicklung. Jahrgang 2002, 23 Jahre alt, also noch relativ jung. Und wenn wir nochmal auf die Nummer zurückkommen mit den ging die Puste aus. Renas Uschins ging so im März, April auch ordentlich die Puste aus. Das hat man gemerkt. Er hat immer noch über 200 Tore erzielt in der vergangenen Saison. Also wir können nicht davon sprechen, dass er eine schlechte Spielzeit absolviert hat. Im Gegenteil, die war natürlich extrem gut, gar keine Frage. Aber er hatte ja da zwei Sommer durchgespielt. 2023 mit der Junioren-Weltmeisterschaft, 2024 mit den Olympischen Spielen. Und er hat ja auch damals, ich glaube im Februar war es im persönlichen Interview hier bei Kreisab gesagt, das ist schon heftig. Jetzt hat er mal einen Sommer frei gehabt. Endlich, ja, endlich konnte er mal ein bisschen durchschnaufen. Daher glaube ich auch, dass er sogar noch mal eine Schippe zulegen kann.
Ja, das ist eine gute Prophezeiung, dass der Junge überspielt ist. Gerade bei dieser Spielanlage immer wieder in die Schnittstelle zu gehen, immer wieder den Körperkontakt zu suchen. Und er ist ja nicht der Athletischste. Und das klingt jetzt gemein, so meine ich es gar nicht. Aber seine Voraussetzungen körperlicher Art sind ja jetzt nicht so überragend. Er lebt von seiner Dynamik und er lebt auch von seinem Einsatz. Immer wieder eben den Kontakt zu suchen, dass das einfach schlaucht nach fast 2 Jahren ohne Pause, ist doch klar. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wie jung der Kerl ist. Wir erinnern uns alle an 2024, an Paris bzw. Lille, wo er die deutsche Mannschaft ja getragen hat, vom Viertelfinale bis ins Halbfinale und später im Finale. Das war schon überragend und nicht ohne Grund haben ihn ja auch die Leser der Handballwoche zu Deutschlands Handballer des Jahres 2024 gewählt. Absolut verdient, toller Spieler. Wenn der jetzt aus einer ruhigen Vorbereitung, aus einem ruhigen Sommer kommt, erwarte ich von ihm wieder so eine tolle Leistung wie im letzten Jahr.
Du hast recht, das war absolut verdient, dass er Deutschlands Handballer des Jahres geworden ist. Da gibt es gar keine Zweifel. Er hat tolle Leistung gebracht im Trikot der Nationalmannschaft und auch in Hannover. Also da kam alles zusammen, auch wenn er das vielleicht nicht wie ein Matthias Gitzler auf der allerobersten Bühne tun konnte, weil der eben mit seinem Verein und auch mit der Nationalmannschaft in anderen Sphären schwebt. Abgänge sind Martin Hanne nach Göppingen, Vincent Büchner nach Eisenach, Thielen Strimiljan, der ist nach Mazedonien gegangen, der Rückraumspieler Koray Aya, das ist ja ein Kreisläufer, der spielt jetzt bei Beşiktaş, und Vacislav Kulesch, der hat sich der MT Melsungen angeschlossen, denn da gibt's ja mal wieder Verletzungssorgen. Aber neu mit dabei neben Live Tissier ist außerdem Maxim Orlov, habe ich ja bereits erwähnt, ein ehemaliger Melsunger mit Sindre Aho und dann noch August Pedersen, der in Flensburg gespielt hat und jetzt auf der Linksaußenposition in Hannover Tore werfen soll. Ich habe Flensburg einige Male kommentiert in der European League der vergangenen Saison, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Wir haben eine erste Sieben, die so aussehen könnte, mit Joel Bierlehm im Tor, mit beispielsweise Sindre Aho auf Rückraum links, Michalczyk auf Rückraum Mitte, Uschins Rückraum rechts, die Außen mit Pedersen und Steinhauser, haben wir eben auch schon erwähnt in dieser Sendung, und Justus Fischer am Kreis. Erste Sieben, richtig stark. Es gibt auch Varianten, die der Trainer Christian Prokop einsetzen kann, wie einen Maxim Orlov, wie einen Lukas Stutzke, auch schon Nationalspieler, fast 200 Bundesligaspiele mittlerweile. Der ist aus dem Talentstatus absolut rausgewachsen, ist eine sehr, sehr ausgeglichene Truppe, aber, und das ist mein Grund, warum ich sie nur auf Platz 7 setze, sie haben jetzt wieder die Doppelbelastung. Und das haben wir vergangene Saison in Gummersbach gesehen, wir haben es auch schon in Hannover gesehen, das ist eine Schwierigkeit, und deswegen sage ich, Hannover kommt als Siebter ins Ziel.
Ist eine gute Einschätzung, aber wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass sie einen großen, breiten Kader haben. 22 Spieler sind aufgeführt. Das ist schon eine Menge, und Christian Prokop wird schlau genug sein, um da die Kraft überall gut zu verteilen und auch die Einsätze so zu verteilen, dass diese Doppelbelastung nicht so ein großes Problem sein sollte. Ich weiß noch nicht genau, wen ich auf 6 und 7 setze, aber das ist so auch mein Bereich für die Recken aus Hannover. Du hast gesagt 7?
Ich habe gesagt 7 und Gummersbach deswegen auf 6. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass ich das nochmal geswitcht habe. Und das ist auch mein Grund dafür. Gummersbach eben nicht mit der Belastung in der European League. Das sind viele Spiele. Das sind teilweise echt beschissene Reisen, auch wenn Hannover natürlich gut liegt, auch mit einem eigenen Flughafen. Da geht ein bisschen was, um da besser zu regenerieren als bei anderen Vereinen. Aber trotzdem ist das schwierig. Und ja, Gummersbach sehe ich dann da einen Tacken vorne. Es sind zwei Mannschaften auf dem gleichen Niveau.
Ja, finde ich auch. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich aber Gummersbach jetzt schon auf die 7 gesetzt. Dann bleibe ich nur logisch und in dieser Konsequenz, dann sind die Recken für mich 6.
Und jetzt wird's richtig interessant. Wir haben noch Flensburg, Kiel, Melsung, Magdeburg und die Füchse Berlin. Vielleicht machst du dir in deinem Kopf schon mal ein paar Gedanken, wen du auf welchem Platz ins Ziel setzt sozusagen. Denn Flensburg, müssen wir nicht drüber reden, der Kader, großartig. Viele tolle Spieler, Sie haben tolle Neuzugänge mit einem Marco Grigic voran natürlich. Sie haben Luka Witzke jetzt mit dabei. Sie haben Kent Robin Tönnesen zurückgeholt in die Bundesliga. Ein Mann mit viel Erfahrung. Mittlerweile geht er auf Mitte 30 zu. Sie haben mit Dom Novak einen tollen Rechtsaußen geholt von der HSG Wetzlar, der in der vergangenen Spielzeit auch fast 130 Tore erzielt hat. Patrick Wolz kommt ja nicht aus der eigenen Jugend, aber er ist Deutscher und war bei Sönder Jüske unterwegs. Und sie haben natürlich, sie haben fantastische Spieler, gar keine Frage. Und das Problem in Flensburg war, diese Qualität auf die Platte zu bekommen. Warum werden sie das in dieser Saison schaffen oder warum nicht, Olaf?
Ich glaube schon, dass sie es schaffen werden. Sie haben, glaube ich, aus dem letzten Jahr auch gelernt, wo sie bei vermeintlich kleineren Gegnern Punkte gelassen haben. Das wird ihnen in diesem Jahr nicht passieren, einfach weil die Mannschaft zu erfahren ist, weil auch die Einzelspieler, die du gerade auch schon genannt hast, weil die einfach auch zu abgezockt sind. Und ich glaube auch, dass Ajaz Pajovic als Trainer ein sehr guter Mann ist. Er kam im letzten Januar zur SG, hat die Mannschaft in der Turnierpause im Januar übernommen, als die Nationalmannschaften unterwegs waren bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass er jetzt dort auch in einer sehr bedachten, guten Vorbereitung seine Wünsche umsetzen kann, was eben den Feinschliff angeht. Ich halte viel von dieser Mannschaft. Wenn du dir die Einzelspieler anguckst, dann ist das wirklich klasse. Alleine im linken Rückraum jetzt mit 300 Tore Mann Marco Grigic oder mit dem Weltmeister Simon Pytlick, der aus seiner Ellbogenverletzung wieder zurückkommt und auch sehr, sehr stark ist. Es ist echt eine tolle Mannschaft. Von denen erwarte ich viel.
Also auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum sind die sensationell besetzt. Also wirklich fantastische Spieler. Grigic kann auch auf anderen Positionen spielen. Simon Pytlick durchaus auch. Luka Witzke ist ebenfalls flexibel. Auf der anderen Seite, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du viel Flexibilität hast, ist das natürlich ein Vorteil. Aber sich dann richtig einzuspielen, einzugrooven auf einer Position ist nicht so leicht.
Ja, das stimmt. Aber wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder davon gesprochen, dass sie ein bisschen zu starr sind in ihrem System und vielleicht auch an Jim Gottfriedsson noch ein bisschen zu lange hängen oder hingen, der ohne Frage ein begnadeter Spielmacher ist. Der hat die Mannschaft verlassen und damit kriegt die Mannschaft natürlich automatisch jetzt ein anderes System und eine andere Struktur. Ich glaube, und das wirst du mir bestätigen, alle Trainer sagen, dass es gibt nicht mehr diese klassische Positionsdenke, das ist ein Rückraum-Mittelspieler oder das ist ein Rückraum-linker Spieler. Ich habe das Gefühl, dass alle Spieler im Rückraum überall spielen müssen. Das Spiel ist so schnell geworden, dass auf jeder Position einfach nur Tempo und Dynamik gefragt ist. Und da ist die SG ganz weit vorne.
Ich bin gespannt übrigens, wie das funktioniert mit Kent Robin Tönnesen wieder in der Bundesliga. Wird interessant sein, das zu beobachten. Niklas Kirkelöke, wissen wir, der ist grundsolide und auch ein bisschen darüber hinaus. Offensiv jetzt nicht unbedingt die größte Waffe, defensiv total flexibel. Er kann auch auf der Außenposition spielen, in der Offensive, so wie er das in Dänemark in der Nationalmannschaft macht. Und sie haben viel Variabilität. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dieser Mannschaft. Die Außen auch top, Dom Novak, ich glaube, der wird da sofort reinfinden bei dem Tempo, was die da an den Tag legen. Und Emil Jakobsen, wissen wir, sensationell, fast 250 Buden hat der gemacht. Das Torhüter-Duo, Kevin Möller, Benjamin Buric, fantastisch. Am Kreis, Lukas Jørgensen und Johannes Goller, aber aufgepasst, die sind ja bald beide weg. Das ist so ein bisschen das große Fragezeichen, ne? Was passiert in Zukunft in Flensburg am Kreis? Da muss Lubomir Franjes, der muss ordentlich Arbeit leisten.
Ja, sehe ich genauso. Lukas Jørgensen wird nach Westbrem, nach Ungarn gehen. Johannes Goller, das wissen wir alle, wird zur MT Melsungen wechseln. Da wird so ein bisschen ein Vakuum entstehen. Und Blas Blagintosek ist auch mehr der Abwehrspieler in seiner Position, Kreisläufer, als der Angreifer. Da muss also auf jeden Fall für die kommenden Jahre irgendwas getan werden. Ich bin mir aber sicher, in der Kombination Holger Glandorf und auch Lubomir Franjes werden die ihre Fühler schon längst ausgestreckt haben. Und da wird es demnächst eine Meldung geben, wie die sich das da vorstellen.
Weißt du mehr, lieber Kollege?
Nein, weiß ich nicht. Das war jetzt nur eine Mutmaßung, weil ich viel von den beiden halte. Ich weiß nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass sie nicht erst warten, bis die beiden wirklich weg sind, sondern auch schon demnächst, so wie es der THW Kiel jetzt ja jüngst gemacht hat, auch schon die Lücke, die Domagoj Duvnjak wahrscheinlich reißen wird, dass sie dort eben ja mit Margut vom FC Barcelona schon jemanden verpflichtet haben für 2026. Das wird also, glaube ich, bei der SG ganz ähnlich sein, dass sie dort starke Kreisläufer bald wieder vermelden.
Wir haben eine erste Sieben, die wie folgt aussehen könnte. Kevin Möller im Tor. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen anders als ihr in eurem Sonderheft. Und zwar mit Simon Pütlik auf der Mitte, Marco Grgic auf halb links, Kirke Löker auf halb rechts. Die Außen Jakobsen und Novak, die sollten extrem gesetzt sein. Und ob du Goller oder Jürgensen einsetzt am Kreis, das ist eigentlich wie gesprungen. Aber nochmal, was wird diese Mannschaft am Ende wirklich auf die Platte bringen? Wir haben noch 5 Positionen zu vergeben. Das sind die ersten 5 in der Tabelle. Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt sagst, auf welchem dieser Ränge die SG ins Ziel kommen wird.
Ja, sehr spannend. Wir haben 4, 5 Mannschaften, die sich auf die Fahne geschrieben haben, nächstes Jahr, also übernächstes Jahr muss ich dann sagen, 2026, 2027 in der Champions League teilzunehmen. Die SG gehört auch dazu. Die wollen wieder in das Konzert der ganz Großen. Boah, das ist echt sauschwer, weil es so eng ist unter diesen Mannschaften. Magdeburg, Berlin, Kiel, Flensburg und auch Melsungen. Ich glaube, dass Flensburg Dritter wird.
Ja, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass die Verletzungen, Melsungen sehr beuteln werden. Deswegen könnten sie dahinter fallen. Und ich stimme zu. Flensburg, Platz 3, das ist eine gute Wahl. Und das riecht ja schon danach, dass der THW Kiel, der nächste Verein, über den wir jetzt sprechen werden, es auch wieder nicht in die Champions League schaffen wird. Viele sprechen davon, dass es ein Umbruch ist, den der THW Kiel da gerade erlebt. Und natürlich müssen sie sich anders aufstellen. Das größte Problem ist nochmals diese Verletzung jetzt von Henrik Pekler. Der wird längerfristig ausfallen, das ist bekannt. Und sie mussten da jetzt kurzfristig mit Lukas Laube einen Kreisläufer nachverpflichten, der auf jeden Fall auch im Innenblock decken kann, der natürlich deutlich jünger ist. Und er bildet jetzt zusammen mit Veron Nacinovic, der aus Montpellier gekommen ist, kroatischer Nationalspieler, und mit Peter Överby, den Innenblock, beziehungsweise er ist auch auf der Kreisläuferposition zu Hause. Kann das so funktionieren, wie sich der THW das vorstellt? Die letzten 2 Jahre, die waren zumindest mal in der Liga schon sehr, sehr schwierig.
Ja, die waren schwierig. Man muss aber auch sehen, dass sie extrem von Verletzungen zurückgeworfen wurden. Harald Reinkind hat die letzten 2 Jahre fast gar nicht gespielt, war sehr oft verletzt. Es ist wirklich schwer gewesen, auch für Emil Madsen, der in seinem ersten Jahr wirklich durchgestartet ist im rechten Rückraum. Jetzt hat er sich, glaube ich, noch mehr adaptiert an diese Körperlichkeit der ersten Liga. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Aber wenn wir uns den Kader angucken, wir haben 19 Spieler im Aufgebot des THW und einen Altersdurchschnitt von 28,2 Jahre. Das ist jetzt auch nicht so super jung und nicht so total auf Zukunft getrimmt. Eine riesige Bundesliga-Erfahrung bleibt es trotzdem. Es sind über 3000 Bundesligaspiele in diesem Kader. Das ist schon klasse. Und wenn wir uns alleine nur die Torhüter angucken, Sascha, dann haben wir mit Andreas Wolf und dem hoffentlich bald wieder genesenen Gonzalo Pérez de Vargas wahrscheinlich das beste Torhüter-Duo der Liga. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Aber um dir jetzt vorwegzugreifen, THW Kiel habe ich bei mir auf Platz 4 gesetzt.
Aha, so weit sind wir aber noch nicht, Olaf. Wir müssen ja noch ein bisschen sprechen über die Spieler, die gegangen sind. Das hält sich von der Qualität in Grenzen. Patrick Wienzek war etwas in die Jahre gekommen, natürlich auch emotional noch ein ganz wichtiger Bestandteil der Kabine gewesen, aber da war lange klar, er würde aufhören. Thomas Schmirk war ein sehr, sehr solider zweiter Torhüter, jetzt in Leipzig unterwegs, und ansonsten ja wenig Fluktuation. Die neuen Spieler hast du gerade teilweise schon genannt, mit Gonzalo Pérez de Vargas und ich eben mit Lukas Laube und Veron Nacinovic, und ansonsten kaum Veränderung. Rune Dahmke ist jetzt der neue Kapitän dieser Mannschaft, ein Urgestein, der aus der eigenen Jugend kommt und ein hochsympathischer Typ, ein Gesicht dieses Vereins. Und ja, diese wenigen Veränderungen, ich will nicht sagen, dass die mir Sorgen machen, weil ich bin ja kein Fan des THW Kiel, sondern ich versuche das hier objektiv und journalistisch zu bewerten, aber die wenigen Veränderungen, die sorgen in der Regel nicht dafür, dass du dich verbesserst. Da muss sich etwas anderes verändern. Und nach wie vor ist natürlich Philipp Biecher der Trainer des THW Kiel, der einige Titel mit dieser Mannschaft schon gewonnen hat. Die Champions League, den Pokal, die Meisterschaft. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er keine Trophäen nach Kiel geholt hätte. Aber es gibt Kritiker, die sagen, den modernsten Handball lässt er nicht spielen. Und das ist ein Grund, warum der THW ein wenig auf der Stelle tritt. Ich wage die Prognose, sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, der wird auf gar keinen Fall verlängert. Was glaubst du?
Wow, das ist eine interessante These. Ich kann sie nicht dementieren, ich kann es nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Ja, es gibt wohl Gespräche auch zwischen dem Aufsichtsrat und auch zwischen der Geschäftsführung Viktor Szilágyi und Philipp Biecher über die Zukunft. Ich glaube aber, dass Philipp Biecher da im Moment keinen Gedanken dran verschwendet und wirklich immer nur die nächste Saison und das nächste Spiel im Blick hat. In einem Interview in der Saisonvorschau hat er uns gesagt, ich liebe diesen Verein, den THW Kiel, und hat ihm ja auch viel zu verdanken als Spieler, aber auch als Trainer. Ich glaube, dass er alles einwerfen wird in die neue Saison und in eine erfolgreiche Zukunft des THW. Wie gesagt, sie haben letztes Jahr sehr viele Verletzungssorgen gehabt. Ich glaube, dass Elias Ellefsen, der Fähringer in der Rückraummitte, auch noch besser zünden wird. Der hatte noch so ein paar Probleme, sich zu adaptieren. Sein Spielstil hat manchmal nicht so mit den Nebenleuten funktioniert und gepasst. Er hat doch sehr viel für sich alleine gespielt. Ich glaube, er wird besser eingebunden sein. Er ist ohne Frage wirklich eine Waffe und im 1 gegen 1 ein bisschen vergleichbar mit Gisli Kristjansson. Sehr unausrechenbar und wirklich individuell sehr stark. Ich glaube, dass der THW eine gute Rolle spielen wird.
Ich halte dagegen, was Elias Ellefsen Achipagutu angeht. Warum? Weil er hat ja jetzt in der vergangenen Spielzeit seine zweite Saison schon in Kiel absolviert und ich habe einen Rückschritt gesehen. Das ist nicht gut. Woran liegt das? Ja, er spielt manchmal ein wenig eigensinnig. Er hat aber auch neben sich nicht die Spielertypen, die zu seinem Stil Handball passen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, Emil Marzner, würde ich sagen, da ist das schon ein bisschen so. Super Qualität. Über 200 Tore gemacht in seiner ersten Saison in der Bundesliga, hat richtig eingeschlagen. Aber passt er zu Erik Johansson? Passt er zu Nikola Bielik, der auch immer mit Verletzungen zu tun hatte in den vergangenen Jahren? Nur 14 Spiele gemacht in der vergangenen Saison. Das ist ein bisschen das Problem bei ihm, dass er nicht immer zur Verfügung steht. Und auch da läuft der Vertrag aus. Und dann nach 10 Jahren könnte man meinen, zieht man eventuell da einen Schlussstrich. Das fällt dem THW ja immer relativ schwer, sich von Spielern, die viel für den Verein geleistet haben und lange mit dabei sind, zu trennen. Das kann auch zu einem Problem werden, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist so ein bisschen wie die Metapher vom halb vollen oder halb leeren Glas. Man könnte natürlich auch sagen, dass sie eine gewisse Treue und Konstanz haben. Schau dir allein die Trainerposition an. Philipp Biecher ist der dritte Trainer seit 1993. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Serdar Rusic war von 93 bis 2009 dort Trainer. Alfred Gislason von 2008 bis 2019. Und seitdem ist es Philipp Biecher. Also ja, sie hängen lange an ihrem Personal, aber sind ja auch sehr gut damit gefahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die 23 Mal Meister geworden sind und 4-mal schon die Champions League gewonnen haben. Also ganz unerfolgreich war der Verein ja nicht mit diesem Motto oder mit dieser Herangehensweise.
Ich bin auch generell ein Freund von Kontinuität, weil ich glaube, dass sich manche Dinge erst entwickeln müssen. Aber ich habe bei dieser Mannschaft, bei diesem Kader, bei diesem Konstrukt das Gefühl, dass sie sich nach hinten entwickeln. Und das darf natürlich nicht der Anspruch des THW Kiel sein. Im Gegenteil, das muss ja ein Verein sein, der immer nach vorne denkt, der immer gewinnen will. Und das kommt natürlich aus der Historie dieses Clubs. Ich schließe mich aber an mit Platz 4, was daran liegt, dass ich denke, dass die MT Melsungen, und das ist der Verein, über den wir jetzt sprechen, Probleme haben wird, was die Belastung und die Verletzungen angeht. Das deutet sich gerade ja schon so ein bisschen an. Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so funktionieren wird, wie das in der vergangenen Saison funktioniert hat. Da war es ganz fantastisch. Man ist mit dabei gewesen im Final Four der European League. Man war mit dabei beim Final Four in Köln und man hat sehr lange oben in der Meisterschaft mitgespielt. Am Ende waren es nur 3 Punkte, das sollten wir nicht vergessen. 3 Zähler, die gefehlt haben auf den ersten Platz. Das ist die beste Saison in der Vereinsgeschichte der MT Melsungen gewesen. Und wir haben alle zusammen, du mit Sicherheit auch, ich auf jeden Fall auch, lange an dieser Mannschaft gezweifelt. Sie hat bewiesen, dass es funktionieren kann. Sie muss aber zu Beginn der Saison auf ihr Herz und ihre Seele verzichten mit Nebojša Zimić, der sich das Kreuzband gerissen hat, der übrigens etliche Kilos verloren hat in der Reha. Es gab auch einen sehr emotionalen Post von ihm bei Instagram, dass er gesagt hat, ich war teilweise nicht fit, ich habe mich nicht so ernährt, auch wie sich ein Profisportler ernähren muss. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich bin gespannt, wie er dann zurückkommt, mit welcher Verfassung körperlich, wahrscheinlich in einer sehr, sehr guten, aber die Form, wie schnell findet er da wieder zurück. Das ist ein Problem. Denn auch Adam Morawski ist weg, der andere Torhüter ist nach Kielce gegangen. Das muss man erstmal auffangen. Das sehe ich als das größte Problem dieser Mannschaft.
Ja, da triffst du, glaube ich, auch den Nerv, den die Melsunger auch haben. Das neue Torhüter-Duo aus Polen und Ungarn, das muss ich erst beweisen. Ich glaube aber auch, dass Aaron Mensing ihnen sehr fehlen wird. Ein sehr, sehr starker Spieler, gerade aus dem Rückraum mit seinen Toren aus der Distanz. Aber ich denke auch, dass der Abgang von Ian Barufet, dem Linksaußen, ihnen sehr wehtut. Das war eine unglaubliche Waffe im letzten Jahr in der European League, wo er Torschützenkönig der gesamten Liga geworden ist, aber auch in der Bundesliga, wo er sehr überzeugt hat. Also ich habe auch mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen bei der MT in der kommenden Saison.
Barufet hatte den Vorteil, dass er auf der Halbposition decken konnte und das bedeutete, dass der Trainer, und das ist natürlich einer, der da wirklich tolle Arbeit leistet, Roberto Garcia Parrondo, in der Lage war, egal mit welchem Außen, also Linksaußen, er hat decken lassen mit David Mandic oder dann eben auch mit Jan Barufet, dass er in der Lage war, trotzdem Eric Balenciaga immer auf der Platte zu lassen. Der konnte dann schön auf Außen decken, die Außen haben auf halb gedeckt, waren vorne aber auch sehr abschlussstark, sehr zuverlässig. Du hast ja gerade erwähnt, dass Barufet Torschützenkönig der European League geworden ist, aber ich sehe das genauso wie du. Das ist schon, ja, das ist eine schwierige Nummer. Bei Timo Kastening gibt es Gerüchte, dass er am Saisonende wieder zurückkehrt nach Hannover. Da muss man dann auch mal schauen. Und die verletzten Situationen. Sie haben aber ein paar neue Spieler mit dabei, die auch Qualität haben. Also das wollen wir nicht unterschlagen. Sie haben mit Kulesch einen Spieler aus Hannover geholt, der die Bundesliga schon kennt. Fast 100 Spieler hat er in der HBL gemacht. Ole Vosser-Scheffert, hast du eben sehr gelobt, dass das ein Spieler ist, der in der Mannschaft auch extrem helfen kann, der sie weiterbringen kann, auch im Tempospiel hinten raus. Das glaube ich auch. Mit Ruben Machan haben sie einen Kreisläufer geholt von Paris Saint-Germain, der ihnen in der Defensive nochmal weiterhelfen wird. Denn sie haben ja auch prominente Abgänge. Zum Beispiel mit Rogério Moraes, der ist nach Montpellier gegangen. Elver Jönsson, der spielt jetzt beim SC Magdeburg. Der wird Magdeburg sehr weiterhelfen. Und Barufet hattest du erwähnt. Also das ist schon ein bisschen was an Veränderungen in Melsung. Und daher denke ich, Platz 5, ich glaube, da wären sie mit zufrieden aufgrund der aktuellen Situation. Ich kann mir vorstellen, du siehst das sehr ähnlich.
Ja, genau. Ich habe auch die MT auf 5 notiert. Ich glaube, dass sie teilweise ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben, haben auch überrascht teilweise. Man muss aber auch positiv sagen, dass sie einen Imagewandel in diesem ganzen Verein und in der Mannschaft vollzogen haben. Wenn wir jetzt an die Rückrunde denken, wo sie extrem viele Verletzte haben und was sie dann trotzdem noch geleistet haben und so lange um die deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, das war aller Ehren wert. Und diese Rumpftruppe, die die Nordhessen dann auf die Platte geschickt haben, die hat sich sehr wacker geschlagen, was für einen großen Team Spirit spricht. Und ich glaube, dass Roberto Garcia Parrondo hier tolle Arbeit geleistet hat und auch leisten wird. Der Kader ist sogar noch ein bisschen größer geworden jetzt für das neue Jahr. Wir haben 25 Spieler hier unter Vertrag. Die werden eine gute Rolle spielen, allerdings nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr. Deswegen Platz 5 mache ich auch einen Haken dran.
Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, Kontinuität ist wichtig, wenn man Erfolg haben will. Und wenn ich mir jetzt den Kader und auch das Gesamtpaket SC Magdeburg angucke, dann gibt es keinen Verein im deutschen Handball, der so auf Kontinuität setzt wie der SCM. Bennett Wiegert, der ist bald 10 Jahre Trainer dieser Mannschaft. Der hat dann mir nichts, dir nichts den Pokal gewonnen, als er im Dezember 2015 übernommen hat, ein paar Monate später in Hamburg den Pokal geholt und dann hat er ein paar Jahre gebraucht, den Kader so aufzustellen, wie er sich das vorstellt. Er hat bei Vereinsikonen den Vertrag nicht verlängert, wie zum Beispiel bei Robert Weber oder Fabian van Olfen. Das war nicht immer so eine einfache Situation, aber er hat es geschafft, seinen Stil zu entwickeln bzw. seine Mannschaft entsprechend zusammenzustellen, damit sie nach seinem Handballgusto agieren. Und Es gibt auch wieder wenige Veränderungen. Michael Damgaard, der ist jetzt nach vielen, vielen Jahren zurückgegangen nach Dänemark. Antonio Seradia, haben wir vorhin bereits gesagt, spielt in Stuttgart. Und Isak Persson war auf der Rechtsaußenposition sowieso nur eine kurzfristige Verstärkung aufgrund der Verletzungssituation. Sie kommen jetzt nicht aus einem Sommer, wo viele Akteure bei Olympia unterwegs gewesen sind und nur zwei Neuzugänge. Einmal Sebastian Barthold, Champions League erprobt mit Aalborg, norwegischer Nationalspieler auf Linksaußen, der Matthias Muschel ersetzen soll, der ja noch verletzt ist. Also ein Topspieler. Und Elver Jonsson, der einige Jahre in Melsungen gezeigt hat, dass er ein richtig, richtig guter Spieler ist. Auf Rückraum Mitte, auf Rückraum links, im Innenblock, auf der Halbposition in der Abwehr. Diese Mannschaft hat nur ein Problem und das ist die neue Dopingsperre von Nicola Portner, der erst im Dezember wieder spielen kann. Kann natürlich sein, dass der SCM das bereits gelöst hat, wenn wir unsere Aufnahme beendet haben oder vor allem natürlich, wenn die Sendung erscheint. Aber ansonsten ist das ein bombastisch guter Kader, unfassbar ausgeglichen. Es gibt kaum Leistungsabfälle auf den einzelnen Positionen. Bennett Wiegert kann durchwechseln. Die sind eingespielt. Welche Schwäche hat dieses Team, Olaf?
Ja, also ich glaube auf dem Feld im Moment gar nicht. Vielleicht Tore aus der Distanz. Dafür ist aber Philipp Weber zuständig. Ich sehe im Moment auch keine Schwäche von den Feldspielern her. Das ist wirklich erste Sahne im internationalen Handball. Felix Klar, Gisli Christiansson, Jonsson aus Melsungen hast du eben schon genannt. Das ist richtig stark. Manuel Zehnder wird auch zurückkommen nach seiner Verletzung. Die Frage ist nur wann. Albin Lagergren, Omar Igi Magnusson, das ist wirklich schon richtig stark, was dein Rückraum da zu bieten hat. Die Außen sind gut. Sebastian Barthold ist auch wirklich ein starker Linksaußen, der auch sehr gut vom 7-Meter-Strich ist. Ja, welche Schwäche hat diese Mannschaft? Ich glaube, dass wirklich die Torhüterposition eine Problemposition ist und auch sein wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es in 10 Tagen mit der Bundesliga losgeht. Dann geht es auch direkt zur Clubweltmeisterschaft. Dann startet die Champions League. Viel Zeit hat der SC Magdeburg nicht, um da noch nachzuverpflichten. Und im Interview in unserer Saisonvorschau hat Bennett Wiegert auch gesagt, ja, wen soll ich auch nachverpflichten? Es muss ja passen. Es muss von der Vertragssituation passen. Er muss spielberechtigt sein international. Das Finanzielle muss auch passen. Das ist gar nicht so einfach. Je erfolgreicher man ist, umso schwieriger wird es eben dementsprechend auch erfolgreiches und gutes Personal zu finden. Ich finde aber, dass diese Dopingsperre und diese zweite Sperrperiode von Nicola Portner schon sehr überraschend kam. Und so wie ich das zwischen den Zeilen verstanden habe, hat es sogar den Trainer Bennett Wiegert überrascht. Und das scheint eine Entscheidung zwischen Spieler und auch dem Management, aber vor allem zwischen NADA und WADA gewesen zu sein. So wie ich das gehört habe, wusste Bennett Wiegert nicht wirklich, was da auf ihn zukommt und dass das vor allem so kurzfristig ist.
Ja, das habe ich auch gehört. Was ich auch gehört habe, ist, dass es natürlich dann auch für alle Beteiligten ein Akt auf dem Drahtseil ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn du in eine weitere Verhandlung gegangen wärst, du ja nie weißt, was macht am Ende der Richter. Entscheidet der pro NADA und WADA? Entscheidet der Richter pro Nicola Portner? Also es war für alle ein Risiko. Jetzt ist das rausgekommen, was dabei rausgekommen ist. Und das bedeutet, Nicola Portner kann bis Mitte Dezember kein Handball spielen. Und das ist auf jeden Fall ein Verlust, weil sich das mit ihm und Sergei Hernández sehr eingespielt hat und ergänzt hat. Hernández wird den Verein 2026 verlassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon bekannt ist, aber ich meine, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass er zum FC Barcelona wechseln wird. Das ist ja auch alles wunderbar. Das hat er sich auch in den letzten Jahren erarbeitet, hat eine großartige Entwicklung genommen und war ja auch beim Champions League Final Four herausragend. Aber das hat gepasst in dieser Konstellation mit Portner. Und da eine Lösung zu finden, das ist nicht einfach. Trotzdem, wir wissen, sie haben es immer wieder hinbekommen. Und selbst wenn sie im Tor nie Weltklasse besetzt waren, haben sie trotzdem die Titel gewonnen. European League, Deutsche Meisterschaft, Pokalsiege, Champions League zweimal. Sie kriegen es immer wieder hin. Das ist der Punkt, Olaf. Sie kriegen es immer hin.
Sie kriegen es hin, weil vor allem die Mannschaft vor dem Torhüter noch mehr leistet. Und da muss man natürlich auch immer Christian O'Sullivan nennen, der ein überragender Abwehrspieler ist mit einem super Timing, der es immer wieder schafft, die Deckungsmitte zuzumachen und eben den Torhütern zu helfen. Der ist so ein bisschen verkannt und fällt bei diesen Offensivstars immer so ein bisschen hinten runter. Für mich ein überragender Spieler und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Spieler, den der SCM hat.
Jetzt kommen wir zur ersten Sieben, wobei die ja sehr flexibel ist beim SCM. Also Hernandez natürlich aktuell der Torhüter. Und dann haben wir Felix Klar, Gisli Christiansson, Omar Ingi, Magnusson im Rückraum. Mertens und Hornke sollten die Starter auf den Außenpositionen sein. Und dann hat man am Kreis Magnus Saugstrup, wahrscheinlich der beste Kreisläufer der Welt momentan, zusammen mit Ludovic Fabregas, der Franzose, der jetzt wieder in Barcelona spielt. Und man hat auch noch mal eben einen Oscar Bergendahl. Und dann ja noch Tim Zechel als Alternative. Bergendahl, auch ein absolutes Monster in der Defensive, war aber verletzt in der vergangenen Saison relativ lang, hat nur 19 Spiele in der Bundesliga absolviert, aber das ist auch absolute Extraklasse. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, sollen wir noch kurz warten und erst über die Füchse sprechen und uns dann festlegen? Ich glaube, das ist die bessere Alternative.
Auch von mir aus, ich habe meine Meinung schon gebildet und kann dir auch sagen, dass das mein Meisterschaftskandidat ist, mit oder ohne Nicola Portner. Das ist meine Nummer eins.
Warum?
Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich finde diese Mannschaft überragend und ich finde diesen Kader so ausgeglichen. Und Sergei Hernandez hat schon einmal bewiesen, dass er für eine gewisse Zeit lang auch alleine die Position im Tor ausfüllen kann. Ich glaube, dass der SC Magdeburg ein sehr, sehr großes Wörtchen um die Meisterschaft mitreden wird. Und für mich sind sie mein Meisterschaftsfavorit.
Das heißt, Magdeburg auf die 1, die Füchse auf die 2. Ich schließe mich da an, weil Magdeburg einfach so überragend gut ist. Und ich bin mir sicher, es wird eine passende Lösung geben für zumindest mal die paar Monate, wo Portner jetzt nicht spielen darf. Und wer weiß, derjenige, der kommt, kann ja auch eventuell komplett durchstarten. Es gibt ein paar Gerüchte, mal gucken, was da so passiert. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt der Aufzeichnung wissen wir das noch nicht. Wir sehen aber, wenn wir uns den Kader der Füchse anschauen, dass der natürlich auch ganz fantastisch ist. Es gibt ein paar Abgänge. Wir wissen, dass Paul Drucks und Tobias Reichmann ja ihre Karriere längst beendet haben. Bei Manuel Strillig wissen wir nicht, was da passiert. Max Benecke ist in Eisenach per Laie und Jerry Tolbring spielt jetzt mittlerweile in Riebe-Esbjerg bei seiner Partnerin Nora Mörk, die beim Frauenteam von Team Esbjerg unter Vertrag steht, eine der besten Halbrechten aller Zeiten. Das wissen die Hörer von Kreisab, denn das ist ja auch regelmäßig Thema hier der Frauenhandball. Und jetzt schaue ich mal auf die neuen Spieler. Die halten sich sehr in Grenzen, aber sie sind relativ prominent. Zwei sind es nur an der Zahl. Tobias Gröndahl auf Rückraum Mitte, norwegischer Nationalspieler, kommt von GOG aus Dänemark. Und Aitor Erinio vom FC Barcelona aus Spanien mit sehr viel Erfahrung, schon über 30 Jahre alt. Ein eher außergewöhnlicher Transfer für die Füchse Berlin. Das ist mal wieder absolute Top-Qualität. Also da haben sie sich gute Leute mit dazugeholt. Gar keine Frage, Olaf.
Nein, sehe ich auch so. Ich bin großer Fan von Tobias Gröndahl. Ich mag seine Art zu spielen und auch wie er das Spiel lenkt und trotzdem selber torgefährlich ist. Das ist ein Spieler, auf den ich mich sehr freue, in der Handball-Bundesliga ihn zu sehen. Und wir erinnern uns, dass Nils Lichtlein auch seine Sache sehr gut gemacht hat in der Rückraummitte. Er ist allerdings Linkshänder und damit haben die einfach noch mehr Flexibilität. Tobias Gröndahl ist auf jeden Fall eine richtig tolle Verpflichtung. Da freue ich mich sehr drauf, ihn zu sehen, wie gesagt.
Kann ich dir nur zustimmen, er hat einen sehr geilen Schlagwurf. Vielleicht hat er einen Schlagwurf, den er zu häufig einsetzt aus Sicht des Trainers Jaron Siebert. Ja, es kann manchmal ein bisschen wild werden, aber ich glaube, dass das auch seine Stärke ist, dass er vielleicht ein bisschen eigenwillig ist, auch mal auf der Platte. Allerdings ist das ein sehr gut funktionierendes System, was sie da mittlerweile haben. Das, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sich ein Spieler wie Mathis Langhoff im Verlaufe auch der vergangenen Spielzeit sehr, sehr gut entwickelt hat. Sie sind auch gut aufgestellt auf der Torhüterposition. Da haben sie im Vergleich zum SC Magdeburg aktuell den Vorteil, dass eben beide Torhüter zur Verfügung stehen mit Delan Milosavljev und Lasse Ludwig, von dem ich mir auch nochmal einen Sprung erhoffe. Und die Außen sind auch größtenteils sehr jung mit Tim Freihöfer, Hakan Westafteigung und Leo Brandner. Und sie haben am Kreis eine tolle Physis mit Masenic und Dari. Also das gefällt mir sehr gut, sehr, sehr ausgeglichen. Was sind denn aus deiner Sicht dann die Schwächen der Füchse? Weil es gibt ja einen Grund, warum du sagst, bei mir landen die auf Platz 2.
Ich glaube, dass der Code so ein bisschen geknackt werden wird von den Gegnern. Ich bin fest davon überzeugt, dass Milo Safjev im Tor und auch Matthias Gitzel im Feld überragende Spieler sein werden. Aber ich finde, dass auch teilweise zu viel von diesen beiden abhing. Nur mit ihnen und wenn sie sehr gut funktioniert haben, haben die Füchse funktioniert. Ich glaube, dass die Gegner sich ein bisschen besser darauf einstellen werden. Und es ist, das wissen wir alle, auch wenn es eine alte Weisheit ist, schwieriger oben zu bleiben, als nach oben zu kommen. Und ich glaube deswegen, dass die Füchse Berlin sehr gut sein werden in dieser Saison, auch lange mitspielen werden. Aber sie sind in dieser Saison eher meine Nummer 2 und hinter dem SCM.
Es wird also extrem spannend. Wir schauen hier natürlich auch nochmal auf die erste 7. Milo Safjev ist im Tor klar die Nummer 1. Ich betone aber nochmal, ich erwarte einen Leistungssprung von Lasse Ludwig. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Andersson, Lichtlein und Gitzel im Rückraum, das hat einfach super funktioniert. Die sind eingespielt mit dieser Variante, mit Tobias Gröndahl und einem Mathis Langhoff, der eine gute Entwicklung genommen hat. Und dann hat man die Erfahrung von Fabian Wiede, der auch ganz anders spielt als Matthias Gitzel. Er kann auch auf der Mitte eingesetzt werden. Die Außen habe ich eben genannt und Marsenisch am Kreis. Eine tolle Truppe. Wir beide denken, sie kommen auf Platz 2 ins Ziel. Ja, dann sind wir mehr oder weniger durch mit unserer Saisonvorschau. Bitte lass mich wissen, Olaf, was erwartest du insgesamt von der Handballspielzeit 2025/2026 in der Bundesliga? Vielleicht passieren natürlich auch Überraschungen. Wir haben uns jetzt sehr stark auch an den Platzierungen der Vorsaison orientiert in dieser Vorschau. Und normalerweise gibt es immer so ein, zwei Teams, die total über- oder unterperformen. Was glaubst du, wer kann denn eventuell überperformen, auch wenn wir unsere Tabelle ja festgelegt haben? Wer ist der Kandidat, der am meisten nach oben springen kann?
Oh ja, das ist eine spannende Frage und das macht ja auch gerade immer Spaß zu gucken, was da so passieren kann. Also ich erwarte auf jeden Fall eine ähnliche, wenn nicht genauso große Spannung wie im vergangenen Jahr, unabhängig von der Position und auch der Platzierung. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr enges Meisterschaftsrennen werden wird. Ich glaube, dass die Atmosphäre in den Hallen ganz großartig sein wird und noch mehr Zuschauer kommen werden. Ich erwarte, dass das Spiel noch schneller werden wird, wenn du dir jetzt die Verpflichtungen der Top-Mannschaften anguckst, dann ist ja noch mehr auf Dynamik und mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt, als das ohnehin schon der Fall war. Wir haben 58,7, 58,8 Tore pro Partie gesehen. Ich glaube, dass wir die 60-Tore-Marke knacken werden im Durchschnitt in den 306 Spielen. Wir werden auch einen sehr, sehr spannenden Abstiegskampf sehen mit den beiden Aufsteigern, die wir zwar auf 17 und 18 gesetzt haben, aber wir waren uns ja beide auch einig, dass da Mannschaften unten reinrutschen, die das eigentlich gar nicht so erwarten, beziehungsweise die einen ganz anderen Anspruch haben. Auch da wird es sehr, sehr spannend werden. Das wird wirklich toll werden und ich freue mich sehr auf die Saison. Aber wer kann wirklich so ein Ausreißer nach oben sein oder nach unten? Ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen das Zeug dazu haben, total zu überraschen, weil niemand so ganz viel von ihnen in diesem Jahr erwartet. Viele Abgänge, neuer Trainer. Kann sein, dass die einfach wild drauf losspielen und Mike Machulla es schafft, dort ein Team zu formen, das plötzlich auch weit oben mitmischt und weiter, als man das im Moment glaubt. Ich glaube, dass die MT Melsungen ein kleines bisschen abrutschen wird und die arrivierten Vereine wie Leipzig oder Erlangen werden wieder Probleme bekommen. Aber das haben wir ja auch schon im Einzelnen festgelegt.
Mein Überperformer, ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht, wenn man überlegt, und diese Mannschaft bleibt fit, könnte Frisch auf Göppingen ein Überperformer werden. Und mein Unterperformer ist der TSV Eisenach. Ich glaube, dass aufgrund der zahlreichen Veränderungen innerhalb des Kaders plus ein neuer Trainer und natürlich auch die Erwartungen, die man hat nach zwei fantastischen Jahren, insbesondere der Vorsaison, extrem schwer wird für diese Mannschaft und diesen Verein. Eigentlich wollte ich ja noch mit dir ein paar Minuten über die Situation rund um die HB Ludwigsburg sprechen. Wir haben aber jetzt schon gefühlte 80 Stunden miteinander gesprochen am heutigen Tag und ich möchte mich erstmal sehr herzlich bei dir bedanken. Wir haben gestern miteinander telefoniert, haben uns für heute verabredet und haben jetzt den Vormittag und frühen Nachmittag miteinander telefoniert und das ist nicht selbstverständlich. Daher danke dafür, Olaf. Ich wünsche euch natürlich auch da draußen eine tolle und spannende Saison. In ein paar Tagen geht's mit der Bundesliga los. Den Supercup haben wir jetzt nicht mit reingenommen. Ich muss das Ganze ja auch noch schneiden und dann gucke ich mal, wird's relativ bald natürlich auch nochmal eine Geschichte geben rund um das Thema HB Ludwigsburg, denn ich glaube, dass der deutsche Frauenhandball nach der Weltmeisterschaft in ein tiefes Loch fallen wird. Und das möchte ich auch gerne darlegen, warum ich dieser Meinung bin. Und dann gibt's natürlich eine Vorschau auf die Saison in der Champions League mit dem Fokus auf die internationalen Vereine. Und dann kommen wir wieder in diesen regulären Rhythmus und dann können wir uns auch noch mehr mit der sportlichen Aktualität befassen. Denkt dran, ihr könnt dieses Format auch unterstützen, wenn ihr das wollt. Das geht unter patreon.com/kreisab und auch bei PayPal. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Link nicht ganz so einfach zu finden ist. Den findet ihr in den Shownotes dieses Formats und ich werde vielleicht auch nochmal versuchen, bei Steady was in die Wege zu leiten. Folgt uns auch sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter oder X, wie ihr möchtet, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Da werde ich mit Saisonstart wieder ein bisschen aktiver werden. Ich hatte viel zu tun in diesem Sommer, das bitte ich mir nachzusehen. Aber ich freue mich auch auf die neue Spielzeit und ich hoffe, dass wir eine fantastische Saison 2025, 2026 erleben werden. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid über diese lange Sendung und ich sage bis nächste Woche. Tschüss zusammen.